Bits und so.
Mit Tim und Simon, schönen guten Abend. Außerdem dabei vom Alphenblock, der Alex Olmer.
Guten Abend.
Mr. Carlo Kaiser, McIntyre, Leo Becker.
Guten Abend.
Was denn, Schlingel-Wölfle?
Guten Abend.
Miteinander. Wie geht es weiter bei Apple und mit der AI? Kann das der Federighi richten? Wenn der jetzt, hat der eine Vision? Weil der war ja auch der, man erzählt sich ja die mythische Geschichte, wie er Weihnachten da saß und mit ChatGPT gesprochen hat und dann ist ihm aufgegangen, ha, wir haben den Zug verpasst, lass uns mal Zug fahren oder so.
Okay, die Geschichte habe ich gar nicht verstanden, aber da musst du schon wirklich sehr in deinem Elfenbeinturm leben, dass du das dann erst so rausbekommst.
Also nicht dieses Weihnachten, schon ein paar Jahre her.
Ja, gut.
Okay. Aber es war anscheinend irgendein, über die Feiertage habe ich mal ChatGPT ausprobiert. Was war das dann? Version 4 wahrscheinlich? Irgendwie vor 2 Jahren oder so?
Also ich hab auch nochmal reingehört, als der ChatGPT neu war, was wir hier gesagt haben und so. Und meine ersten Tests waren ja so, dass, also zum einen hat man damals als erstes probiert, wie man ihn dazu bringt, seine Guardrails irgendwie zu umgehen und irgendwie Sachen zu erzählen, die er nicht erzählen soll, was sehr lustig war. Und das andere war so, ich habe versucht, ihn so auf Weltwissen abzufragen und kennt er sich mit Pulp Fiction aus und hin und her. Und das war schon okay, aber halt nicht so richtig. Aber was seitdem halt sich sehr verändert hat, ist, dass das Ding halt auch im Web suchen kann. Und dadurch, dass der Trainingsdatensatz nicht mehr so wichtig ist. Und das Cut-Off-Date ist schon noch vorhanden auch. Und du siehst manchmal auch, wie er irgendwie rumschlingert, wie iOS 26 kenne ich nicht. Ich suche mal. Ach ja, iOS 26 natürlich. Mhm. Aber das hat sich ja seitdem auch nochmal sehr, sehr geändert. Und was bei Apple bisher passiert ist, war halt also alles sehr mau und auch die Integration in Xcode. Hat auch neulich ein Hörer geschrieben, was das für ein Quatsch ist, dass du da diesen AI-Agenten in Xcode reinhängen kannst. Das haben sie halt einmal mit heißer Nadel vor einem Jahr gestrickt und seitdem nicht mehr angefasst.
Ja.
Und so ist es halt bei den ganzen Sachen bei Apple. Sie schmeißen irgendwie Genmojis raus und naja, ist halt Müll, aber es kann er für die da irgendwas reißen jetzt?
Wenn Genmojis, die kann man ja einfach ignorieren, während du natürlich den KI-Krempel relativ schwierig ignorieren kannst und sagen kannst, okay, da funktioniert das auch nach dem Schema. Ja, ob der Federighi das jetzt reißen kann, ist natürlich die spannende Frage. Also ich meine, der Punkt ist ja, dass wir sehen ja jetzt zumindest, oder wir hören von viel Bewegung, die da passiert und wir haben ja den Gemini-Basisschritt ja bestätigt bekommen und da kann man ja zumindest sich zusammenreimen, dass ja, oder das ist ja jetzt die Stoßrichtung natürlich auch von den Geschichten, die Gurman nochmal ausgepackt hat, dass da Federighi natürlich maßgeblich auch beteiligt ist an dieser Aktion. Da gab es ja auch die sehr schöne Geschichte, dass Federighi auch jede Banane, die in Meetingräumen gegessen wird, persönlich kontrolliert und abrechnet, was meine absolute Highlight-Geschichte des Jahres ist.
Das habe ich noch gar nicht.
Das ist eine Highlight. Das dümmste und banalste Detail, das man sich überhaupt vorstellen kann, was für niemanden relevant und interessant ist und absolut nichts aussagt, egal ob es stimmt oder nicht.
Ich meine, Bastis Augen waren eben sehr aussagen.
Bastis Augen völlig ausgeflippt, weil.
Bananen zuerst und dann.
Ich glaube, also Federighi ist Bastis Mann, weil wenn Basti zum Beispiel jetzt irgendwie der VP für Software bei Apple wäre, würde der ja als erstes die Bananen in den Meetingräumen verbieten.
Da kannst du schön von ausgehen, ja. Die stinke Schauzeug. Ja.
Also insofern.
Naja, aber da haben wir Tim Cook ist der Erbsenzähler und Federighi ist der Bananenzähler.
Ja, also alle zählen irgendwelche Sachen. Naja. Also das ist ja die Frage, wurde dieser Knoten gelöst, der ja bei Apple offensichtlich bestand, dass sie da nicht weitergekommen sind und an irgendjemanden muss das ja auf oberster Ebene kontinuierlich gescheitert sein und stecken geblieben sein und obwohl sie es ja schon 2024 gemerkt haben müssen, nachdem sie Apple Intelligence lanciert haben und dann der selbst, das muss ja intern klar gewesen sein, klar. Das ist weder sonderlich fantastisch, das Wenige, was da ist, ist so irgendwo zwischen und okayisch und das, was versprochen wurde, können sie nicht umsetzen. Also da müssen ja intern auch alle Alarmglocken geklingelt haben und das irgendwo kam dann auch die Erkenntnis, ja okay, wir kriegen das natürlich nicht gestemmt mit dem, was wir jetzt an Eigenentwicklungen und unseren eigenen Foundation-Modellen da als Basis haben, also müssen wir extern Hilfe holen, müssen da irgendwo Geld einwerfen, müssen uns sozusagen diese, wie soll man sagen, ja, dieses auch öffentliche Eingeständnis machen, dass wir jemand anderen brauchen als Basis für diese, für unsere Modelle, andere Technik von einem anderen Konzern, von jemandem, der halt weiß, wie man solche Modelle im großen Stil entwickelt oder und trainiert und tatsächlich irgendwie umsetzt. Und da sind wir halt jetzt. Und die Frage ist halt, war halt Federighi jetzt der, der tatsächlich da gesagt hat, so jetzt reicht's mal mit dem ganzen Krempel. Wir machen das jetzt so, wir schauen jetzt, welches Modell wir am besten für uns als Basis benutzen, als Basis für unsere Modelle, wie wir das reinklemmen können und wen wir da als Partner wählen. Und dann geht's jetzt einfach voran. Und natürlich, die große Unbekannte ist, Gemini haben sie jetzt gewählt, aber was bedeutet das halt für Apple Intelligence und was bedeutet das dann wirklich für Siri und wo läuft das Zeug, was sind die Datenschutzsachen, die da drum geknüpft sind oder nicht geknüpft sind und wie funktioniert das alles am Schluss?
Also Datenschutz, da, ja. Privacy, Schmivacy ist ja wurscht inzwischen.
Sagst du so.
Das ja. ist halt eine Kampagne, so wie die tanzenden iPod-Figuren, so war die Privacy-Geschichte halt. Eine Kampagne, die sie eine Weile gefahren haben und das ist jetzt auch, wenn es halt auch unmöglich ist, einzuhalten, das Versprechen. Ja, weil wenn sie jetzt halt den ganzen Schmutz zu Google hochschicken müssen in die Wolke, weil das ist auch möglicherweise, dass eben der Siri-Chatbot, der große Chat, was auch immer das dann ist, dass der halt bei Google in der Wolke auf den TPOs läuft. Ja, und dann ist es, dann hast du so einen ähnlichen Datenschutzkatastrophe wie halt mit den anderen ChatGPTs und dem Gemini und so weiter auch, wenn die dort.
Aber mich würde es ernsthaft wundern, wenn sie das aufgeben. Also wenn sie das nicht auch so gestalten können, egal auf welchen Prozessoren das läuft, dass das irgendwie Private Cloud Compute kompatibel ist, davon würde ich ausgehen. Ich glaube, das ist so ein Prinzip, das sie nicht aufgeben. Also da bin ich mir relativ sicher, dass das nicht über Bord geworfen wird. Also dass sie sich lösen von der Vorstellung, alles lokal zu rechnen und lokal in Memory zu halten und ein Gehirn dahinter zu hängen etc., das kann ich mir eher so, das könnte sich eingestanden werden, okay, also RAM-Preise ohnehin durch die Decke und so weiter, wir können noch so und so viel lokal machen. Aber dass sie die ganze Privacy-Geschichte aufgeben, das glaube ich nicht. Also zumindest ist das angelehnt an Private Cloud Compute, glaube ich, was da kommen wird. Und ich glaube, die nehmen das auch sehr ernst. Also da bin ich von überzeugt. Aber klar, wir werden es irgendwie erleben. Also das wäre schon ein irrsinniger 180 Grad. Das wäre mehr als Basti Schreibtisch gedreht ist diese Woche, den Apple da machen würde.
Naja, aber sie haben ja mit der Integration von ChatGPT in den in Apple Intelligence rein. Da haben sie ja so ein kleines Versprechen, so dass auf dem Kram, was du da hochschickst, dass da nicht irgendwie drauf trainiert wird und dass das irgendwie nochmal durch deren Server durchgeschickt wird und so, dass das OpenAI da nicht genau sieht, wo es herkommt. Und das können sie schon machen für den Gemini, wenn sie Gemini auf dem Google-Rechenzentrum laufen lassen. Aber sie können nicht die gleichen Garantien geben wie jetzt auf Private Cloud Compute, weil sie halt einfach nicht bis zum Bootloader runter diese Kisten, wo diese TPUs drinstecken, kontrollieren können.
Ja, klar. Also die Versprechen werden natürlich schwieriger einzuhalten sein. Und man kann natürlich auch die Frage stellen, ob Private Cloud Compute als Konzept überhaupt kompatibel ist mit einem Chatbot, der in irgendeiner Form eine Historie von Chats vorhält und eine Art von Erinnerungsfunktion, die sich halt versucht, vorausgehende Sachen zu merken und zusammenzuführen, ist mit Private Cloud Compute in der jetzigen Form eigentlich inkompatibel.
Explizit ausgeschlossen.
Ja, mehr oder weniger, tatsächlich mehr oder weniger nicht umsetzbar. Und ist halt die Frage, ob sie da technisch irgendeine Form von Lösung für finden, irgendein seltsames Mischmodell, wo auch wieder vielleicht Sachen halt lokal liegen, die dann eben nur zu einem gewissen Punkt mal Richtung Server gehen und dort dann wieder verworfen werden und dann der Server aber halt das seine Sachen macht und das wieder zurückschickt und dort dann irgendwie lokal dann das zusammengefügt wird und aus irgendeiner lokalen Datenbank, so ja, wie das Konzept eben auch war, wie Siri private Daten ja nutzt und also die zukünftige Siri, die es bis jetzt nicht gibt, die Vaporware-Siri, dass die eben diese privaten Daten auf dem Gerät ja auch benutzen kann, um dir die Frage zu beantworten, wenn du nach irgendeinem nach einer Text, also einer iMessage-Konversation suchst, die du mit irgendjemandem geführt hast, dann soll ja Siri auch, dann lädst du das irgendwie, geht es einmal nach oben und wird dann halt durchgenudelt und kommt wieder als Antwort zurück und wird idealerweise dann serverseitig ins Nirvana geschickt, wenn dann das so alles eingehalten wird. Aber ja, wie das natürlich im Kontext dann von eventuell einem ernsthaften Siri-Chatbot mit all dem Erwarteten, glaube ich, wenn das wirklich in Chatbot-Form kommt, dann ist die Erwartungshaltung natürlich noch viel größer, dass all diese Funktionalitäten, die man natürlich von allen anderen auch kennt, auch bei Siri vorhanden sind. Also das wird eine Gratwanderung und ein so wilder Spagat und ein solches Getanze und Herumgeeiere werden zwangsläufig, dass ich darauf auch sehr gespannt bin, weil ich mir eigentlich auch, genauso wie Alex das gerade gesagt hat, nicht vorstellen kann, dass sie da völlig von abrücken. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das so nebenbei unter den... Kann natürlich sein, dass sie versuchen da... Sprechen wir nicht so mehr so genau über diese Architektur. Aber das ist ja so ein Kernkonzept gewesen, zu sagen, das muss, wir machen KI in dieser Form, aber das muss so datenschutzsinnvoll sein, als wäre es praktisch lokal. Es läuft in der Cloud, aber es unterscheidet sich ja nicht. Das war ja, das ist ja dieses riesige Versprechen, was da drum gebastelt ist. Aber es unterscheidet sich letztlich nicht von einem lokalen KI-Modell, weil am Schluss nichts übrig bleibt, idealerweise. Klar musst du natürlich irgendwo das noch vertrauen und dann haben sie die ganze, wie können das Sicherheitsforscher überprüfen und so weiter. Da hat sich da ja einen ganzen Berg an Gedanken gemacht. Und das Konzept ist auch auf dem Papier, ist ja auch, wirkt, soweit ich das als Nicht-Sicherheitsforscher beurteilen kann. Insgesamt wirkte das Konzept ja relativ stimmig und interessant. Aber ja, sie werden jetzt sehen, wie sie das alles vereinen und unter einen Hut kriegen wollen.
Es heißt ja auch, dass unter anderem auch Federighi die großen Investitionen scheut, dass sie jetzt halt nicht Milliarden und Milliarden an Nvidia rübergeschoben haben, sondern dass sie sagen, okay, wir bauen hier selber unsere eigenen Chips. Und die eigenen Private Cloud Compute Server, die habe auch mit dem neuen M5 und was auch immer da dann drin steckt. Und wenn du sie mit RDMA zusammensteckst, immer noch zu klein sind für die ganz großen Sachen. Und wir haben auch gehört, dass sie jetzt von Gemini nur das Flash-Modell bekommen haben und nicht das große Pro-Modell und solche Sachen. Das ist wahrscheinlich schon schwierig, aber insgesamt, selbst wenn sie da jetzt was auf die Beine stellen, ist halt Apple viel zu langsam im Vergleich zu dem Rest. Ja? Ich habe heute hier auf dem MacBook habe ich meinen Codex aktualisiert von Version 46 auf 96. Ich war hier ein paar Wochen nicht dran.
Oh, wow. Naja, aber das ist ja bei Browsern auch gern mal so, oder? Also wenn du Chrome irgendwie die Augen zumachst, dann ist der auch bei Version 227 plötzlich angekommen. Also, aber natürlich, also es ist ja echt interessant, in wie unterschiedlichen Geschwindigkeiten da im Moment Sachen vorangehen oder eben nicht vorangehen. Und Apple ist, was Softwareentwicklung und Softwarefunktionen angeht, haben sie sich wirklich sehr, sehr wild an ihren Betriebssystem-Jahreszyklus gebunden und entsprechend auch Funktionen ja. Also ich meine, natürlich kommen mit den Punkt-Updates auch neue Funktionen, aber es ist doch sehr, es wirkt alles sehr statisch und langsam. Allerdings, aber auf der anderen Seite war das natürlich auch ein kontinuierlicher, also viele der Diskussionen, die wir jetzt um KI führen, haben wir alle vor 10, 15 Jahren schon mal geführt, als die Frage war, wie kriegt Apple die Cloud irgendwie gebacken und Cloud-Funktionen und ihr Cloud-Backend. Und alle haben gesagt, ja, das kann Apple nicht gebacken bekommen, weil das können sie einfach nicht. Und dann hatten wir MobileMe, völliges Desaster. Und das waren alles Debakel und sie können keine Daten sammeln, weil Privacy, das kriegen sie alles nicht gestemmt. Und dann haben sie sehr lange gebraucht und es gab viel Desaster. Und dann haben sie es irgendwann, das Backend, hinbekommen. Also ich meine, alles, was sie da an Richtung Fotosync und den ganzen Riesenkrempel. Und da fahren sie ja letztlich dasselbe Kiste, dass deine Fotos, deine iCloud-Fotos liegen ja nicht auf Apple-Servern. Der Großteil von den iCloud-Fotos ist verteilt irgendwo bei Microsoft und bei Google natürlich. Oder bei Amazon liegt vielleicht auch noch ein bisschen was rum. Völlig egal, weil Apple natürlich keinen Bock hatte, diese Infrastruktur aufzubauen. Und das sei in dem Fall, kann man sagen, ja, ist okay, klar, können sie machen. Ich meine, dafür zahlen sie ja natürlich wahrscheinlich auch genug Geld an die, an den, an die anderen, um die entsprechenden Kapazitäten einzukaufen, aber haben sich ja auch massiv Geld gespart und haben halt jetzt auf jeden Fall, würde ich sagen, stabile Cloud-Lösungen um die Geräte gebastelt. Aber da hatten sie auch gefühlt natürlich ein bisschen mehr Zeit und alles ging viel langsamer voran und die Cloud war halt immer, das ist halt so ein Enterprise-Business, ja, das ist für den Endkunden, das ist so ein bisschen Schnuppe, der will natürlich, dass es funktioniert und dass seine Daten nicht verschwinden, was bei MobileMe ja alles nicht selbstverständlich war und das okay, aber das haben sie dann ja hinbekommen und KI ist natürlich deutlich kniffliger und herausfordernder und da sitzt der Endkunde natürlich völlig drin, weil der will halt den verdammten Chatbot, der ihm erstens super schnell Antworten liefert, das sehen wir ja auch, also das ist ja auch der Witz, haben wir ja auch bei ChatGPT gesehen, da kannst du halt mit Thinking-Modellen und Reasoning kommst du nicht, weil die Leute kriegen halt einen Ratter, wenn der nicht nach 2 Sekunden die Antwort liefert.
Ja, dafür ist er halt falsch.
Ja, dafür kriegst du halt eine falsche Antwort, aber wenigstens geht's schnell. Ne? Das ist ja, das ist halt schon irre, das alles zu beobachten.
Da brauchst du ja bloß gerade nur in Gemini reingucken, wie gestört das ist. Du fragst den was, was ein bisschen mehr Denken erfordert und dann fängt er an zu überlegen. Und dann gibt es drunter inzwischen einen Knopf, der heißt sofort antworten. Ja. Und dann kommt halt eine Schrottantwort raus. Ja. Dann schiebt er das einfach ins Flash-Modell rein und sagt, okay, fire and forget. Oder du wartest halt eine halbe Minute so, oh nein. Ja. Aber so weiß immer halt schon.
Ne? Also es ist halt, das Spannende ist ja so ein bisschen, ich glaube, wir müssen nicht darüber diskutieren, ob Apple das bewusst ausgesessen hat die letzten 2 Jahre oder einfach übersehen hat. Weil ich glaube, dafür liegen die Argumente zu deutlich auf dem Tisch.
Ja.
Jetzt nach 2 Jahren kannst du trotzdem sagen, so wäre es sinnvoll gewesen, mit einem mehreren 100 Milliarden Investment irgendwie da reinzugehen. Mhm. Also das hätte ja wirklich Geld gekostet, ja. Also da eigene Modelle zu entwickeln. Und wie viel wurde auch von diesen Foundation-Modellen überflüssig über die Zeit und musste dann irgendwie neu mit Kapital bestückt werden, um da weiter sich zu entwickeln. Das war ja, was wir heute als normal ansehen, irgendwie ChatGPT 5, das ist ja so gewachsen und 4 ist komplett überflüssig von 3. Ich glaube, jüngere Generation erinnert sich vielleicht noch an 3 vielleicht, aber also da ist auch so viel Kapital einfach verbrannt worden. Aus der Perspektive heute kannst du halt auch sagen, naja, Apple hat sehr viel Geld gespart in den letzten Jahren. Ja, ob das clever war, das weiß ich. Oder ich meine, wir wissen, dass sie es nicht absichtlich gemacht haben. Aber ob das clever war, ist die Frage. Weil sie könnten halt durchaus, ich meine, da führt die Gerichtsgeschichte so ein bisschen wieder zurück. Weil der Federighi hat gesagt, nach dem WWDC, wo sie die Integration auch mit ChatGPT bekannt gegeben haben, hat gesagt, wir können uns auch andere Partner vorstellen. Saß auf der Bühne in so einem Interview-Setting und hat gesagt, ja, andere Partner können da auch an diese Stelle treten. Also diese Drop-in-Infrastruktur, die war schon ein Gedanke, wo Apple einfach an einem Hebel sitzt, ja, mit wem arbeiten wir zusammen. Ich glaube, da war noch nicht der Gedanke, dass unser Foundation-Modell von jemandem anders gestemmt wird. Also da sind sie noch fest davon ausgegangen, dass sie das selbst hinbekommen. Ja. Und deswegen, sei nur da eingeworfen, weil es ist ein großes Glücksspiel, ob das so ein bisschen aufgeht. Also ob sie wirklich da jetzt noch. Du hast ja die Apps, die du möchtest, hast du ja auf dem iPhone. So ist es ja nicht. Also in OpenAI sagt ja nicht, ja, unsere iOS-App, die machen wir nicht mehr, weil iOS wollen wir nicht irgendwie. Die sind ja alle da. Sie sind halt nicht, die kommen halt nicht von Apple gerade. Und Apple ist in vielen Funktionen auch einfach gehindert, das nicht umsetzen zu können oder schlecht umsetzen zu können. Und das ist wirklich was ihnen auf die Füße fällt. Also wenn dieses komische Entfernen-Werkzeug aus der Fotos-App, das ist einfach schlecht. Also das ist nicht gut, das macht halt Matsch, wenn du so eine Position wegwischst. Und das ist halt ganz klar dem geschuldet, dass sie da keinen Partner haben oder keine Integration haben. Playground wollen wir gar nicht mit anfangen. Das ist, also weiß nicht, da hätte man nicht nur rückblicken, hätte man sagen müssen, nee, das darauf verzichten wir lieber ganz, als irgendwas da rauszuhauen.
Ja, aber das ist ja das 1000-mal Nein für einmal Ja und so. Und da haben sie aber 3-mal Ja gesagt für Sachen, die einfach Nein waren.
Da wurde einfach nonstop Ja gesagt. So, sollen wir das machen? Ja. Komm, wir.
Klar, weil die Liste länger werden musste.
Ja.
Naja. Die andere Sache diese Woche war dann noch so die Sache, wo baut man das denn ein? Ne? Also weiterhin die Homepad-Gerüchte, dass das irgendwie hinterherguckt. Ich glaube, Nintendo hat auch so eine neue Blume, die dir hinterherguckt oder sowas. Ja. Das ist auch noch ganz interessant. Hm. Und Apple könnte natürlich eine Art von, wie so ein AirTag, Ja, aber mit zwei Kameras drin, was du dir so an die Kleidung heften kannst. Und ich hatte da so einen komischen Hintergedanken, dass wir das vielleicht schon mal so ähnlich gesehen hatten.
Also so ein Pin habe ich noch nicht gesehen.
So ein Pin mit AI drin.
Das gab es ja noch nie.
Wie nennen wir ihn? Ein Pin mit AI drin.
Und das ist ja das letzte Mal schon so gut gegangen, ja, als Apple-Mitarbeiter sich hingestellt haben und einen AI-Pin verkauft haben.
Ich glaube, bei Apple ist, die haben schon auch gesehen, was da los war mit dem AI-Pin, sollte man meinen. Aber es ist natürlich lustig jetzt dieses, also gut, immer aus diesem, so viel ich von diesem Bericht gesehen habe, mir wurde nicht ganz klar, ob wir da irgendwie von ein bisschen Prototypen-Kram sprechen oder von einem ernsthaft geplanten Produkt, was ernsthaft auf dem Weg in die Produktion ist. Das war ja so, das ist sowas, das kommt irgendwie 2028 vielleicht.
Der Aspekt war auch, oder irgendwas. Der klang sehr ausgedacht.
Das war also sehr seltsam. Also ich meine, dass sie damit irgendwas, ich glaube, es ist relativ klar, dass sie mit irgendwelchen seltsamen Objekten und Kameras experimentieren. Wir haben jetzt auch so viele Gerüchte um diese komischen AirPods, die Kameras drin haben. Das ist ja auch sowas, was nicht wegzubekommen ist. Und das ist ja auch, also, und da sind ja auch bis hin zu Kuo und so weiter, also auch Quellen, wo du weißt, okay, das kann man zumindest irgendwie so halbwegs ernst nehmen, dass da was passiert. Also irgendeine Art von diesen, irgendeine seltsame Art von AirPods Pro, die dieses Jahr noch so als Modell oben drauf kommen, sind ja so ein richtig festes Gerücht praktisch, was für dieses Jahr auf der Agenda steht. Was auch immer diese Kamera dann kann, ob du dann nur so ein bisschen Gesten darum machst oder ob die irgendwelche Art von KI-Funktionen dann da dran basteln, ist dann alles ja echt nochmal eine andere Frage. Aber deshalb dieser Pin, okay, ja.
Angenommen, der AI-Pin wäre jetzt nicht von dieser Humane-Bude gekommen, sondern wirklich von Apple selbst. Apple selbst hätte diesen AI-Pin sehr viel besser machen können, weil sie auch die Smartphone-Plattform dahinter unter Kontrolle haben. Das heißt, sie hätten nicht dieses Theater gehabt mit einer zweiten SIM-Karte, sondern das Ding hätte einfach die Mobilfunkverbindung vom Telefon mitverwenden können. Ja. Und du hättest nicht eine eigene Kontaktdatenbank und Fotodatenbank, sondern das wäre einfach ein Ding geblieben. Und damit wäre dieser Apple AI-Pin von sich aus schon mal wesentlich besser integriert und hätte eine viel kleinere Hürde, irgendwie vorwärts zu kommen. Und er würde wahrscheinlich nicht so heiß laufen, weil sie die Chips auch selber bauen können und du hättest nicht einen zweiten Akkupack und der wird nicht irgendwie dir ins Fleisch reinbrennen. Also sehr viele Vorteile direkt.
Und sie hätten kein Laser, also diese Interaktion mit dem Laser, der auf die Hand projiziert, das war ja auch aus der Not herausgeboren, muss man wahrscheinlich sagen.
Weil das irgendwie auch cool war, muss man sagen.
Aber sie hätten theoretisch einfach so ein Band dran machen können und ein Display drauf. Und dann hätte man sich das zum Beispiel um den Arm dann schnallen können. Und dann wäre das sicher auch ein Hit geworden, wie ich es mal an.
Und iPhone nennen vielleicht.
Und halt eine Watch ohne Armband verkaufen. Sondern das ist ja das Ding. Die Watch ist ja so nah dran an dem. Ja, die Watch tut ja nichts. Die Watch ist ja völlig funktionslos, so in die Richtung. Du kannst damit, wenn du mutig bist, kannst du damit Siri auslösen, aber so richtig halt auch nicht. Das haben sie nie wirklich. Es gibt wenig Apps für die Watch. Der Siri auf der Watch ist noch viel dümmer als alle anderen Versionen davon. Und so richtig mit dem Telefon, es spricht schon so ein bisschen mit dem Telefon, die Watch und hin und her. Die Grundlage dafür haben sie ja eigentlich. Dass das auch ein anderes Wearable, so wie die Watch mit dem Telefon spricht. Aber so richtig bis zum Ende haben sie die Watch auch nicht gedacht. Also da geht sicherlich noch mehr, wenn man da mehr Funktionen drauf auslagern würde. Aber du siehst auch sofort bei der Watch, der Bildschirm ist so klein, dass du halt nichts außer Ja-Nein klicken kannst und alles darüber hinaus ist vorbei, weil das zu klein ist, zu wenig Platz ist. Und das, auch wenn das eine andere Art von Wearable ist, die du irgendwie an eine Brille oder die Kleidung hängst oder was auch immer und da Kameras drin sind und das irgendwie eine Wolke dahinter dann AI hängen hat, was machst du denn damit? Was haben die AI-Kollegen hier, die AI-Pin-Kollegen gezeigt? So hier, Mandeln fotografieren und irgendwie, und dann war es das schon.
Ja, aber ich meine, das war eine sehr lustige Demo, aber Mandel fotografieren ist ja nicht so verkehrt. Also, ich meine, das Lebensmittel scannen und dir dann irgendwelche Fantasiekalorien zusammenzuzählen oder falsche Nährwertangaben zu geben, das kennen wir ja ansonsten auch. Also, das sind ja Sachen, die jetzt da sind und die auch immer besser funktionieren. Würde ich sagen. Also ich meine, die sind natürlich, also mal abgesehen von den ganzen Problemen, die eben schon erwähnt wurden, sind die ja natürlich in auch von den Modellen im Hintergrund ja in eine Zeit reingeraten, wo es gerade so man das Gefühl hatte, da funktioniert was, aber es hat halt eigentlich nicht funktioniert. Jetzt so Anfang 2026 würde ich sagen, sind wir an einem Punkt, da funktioniert doch schon ziemlich viel davon. Ja. Wenn du jetzt die anderen technischen Probleme davon weglässt, aber du nimmst eine Kamera und du nimmst eins von den großen, guten Modellen dahinter, dann kannst du da echt viel mit anfangen, würde ich sagen. Und ob das dann aber im Alltag natürlich so super sinnvoll ist und so ein Massenphänomen, dass Leute halt sich alles Mögliche von der KI erklären lassen und irgendwelche Bauwerke und was ist denn das und wie viel Kalorien haben diese Mandeln, da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, ob das halt jetzt irgendwie das tolle riesige Ding dann ist, dass man sich irgendeine Art von so einem Wearable kaufen muss. Auf der anderen Seite wissen wir ja auch noch nicht, was da aus OpenAI und was aus IVE halt rausfällt. Also ja, sei es halt der Stift oder sei es halt irgendeine andere Art von Objekt. Der Punkt ist ja, was baust du halt um dieses Wearable, wie auch immer das jetzt aussehen mag, was baust du da für Funktionen und Dienste drumherum? Und all diese Sachen setzen ja vor allem voraus, dass dieses Wearable natürlich möglichst viel Daten reinsaugt, um viel über seine Umgebung und dich zu lernen und zu erfahren und dann an einem gewissen Punkt dir möglichst von sich aus sinnvolle Sachen bietet, Erinnerungen, Hinweise, Tipps oder irgendwas sonst, was alles aber auch schräg ist, weil das natürlich nicht, das muss ja erstmal irgendein sinnvolles Produkt sein. Und da kannst du ja nicht irgendwie so eine Stecknadel haben, die plötzlich losquäkt, einfach so für sich. So, hey, willst du nicht mal das und das erledigen oder so? Das kann es ja nicht sein. Das muss ja.
Hatten wir doch auch irgendwo mal gehört.
Dass
der HomePod dich irgendwie, weißt du streitest mit irgendwem, sagt der HomePod, nein, aber tatsächlich ist es so gewesen.
Oh Mensch. Ja, Apple hat schon eine Ausführung von einem sehr perfekten Wearable eigentlich in der Konstruktion von der Watch, also wie sie ist. Sie ist natürlich eingeschränkt, weil sie keine Kamera beispielsweise hat. Das ist, glaube ich, einer der großen Sensoren, die halt diese Position schwierig ermöglicht nur. Aber eigentlich ist das Wearable ziemlich gut. Apple als große Firma, das ist das Problem bei solchen Sachen, das ist für die halt ein Produkt im Line-Up. Und das ist kein Startup, was alles an diesem Produkt, was lebt und stirbt an diesem Produkt. So. Die Watch verkauft sich halt zu gut so für ihre jetzigen Funktionen. Also Leute kaufen die ja und in großen Stückzahlen. Sie funktioniert eigentlich zu gut. Und Apple ist eigentlich nicht in der Position, sich richtig schlecht zu fühlen und Energie reinzustecken, das noch besser zu machen. Obwohl sie eigentlich ein sehr gutes Wearable haben und es zu wenig ausnutzen. Also das ist, da ging halt noch viel, viel mehr. Also ich würde schon sagen, das hat das Potenzial, ein richtig gutes Wearable zu werden. Nicht ein ultimatives, wo du sagst, irgendwie so, das erledigt alle Aufgaben, weil die Kamera, wie gesagt, ist für vieles notwendig und da ist das Armgelenk einfach schlecht. Da ist Position in Gesichtsaugenhöhe vielleicht irgendwie besser oder vielleicht auch Brusthöhe, wo du irgendwelche Sachen erfassen kannst. Aber ansonsten, ist so schön, weil es halt auch nicht auffällt und es ist halt schon sehr weit verbreitet und so. Sie können da schon viele lustige Dinge mitmachen, würde ich sagen. Und ich glaube, die passieren auch, aber sie passieren auf einem sehr langen, in einem sehr langen Zeitrahmen. Der Apple hat keine Eile. Also verkauft sich halt irgendwie zu gut. Und sie haben einen guten Screen da drin. Das macht einen Unterschied für viele Geschichten. Also lässt du dir das Wetter vorlesen oder lässt es dir kurz anzeigen, ist ein Riesenunterschied. Also wie du Informationen darstellst. Und da ist ein Display einfach Gold wert, muss man wirklich sagen. Und die Watch hat einen guten Prozessor, der wird halt nur oft nicht ausgenutzt. Also es hapert da an so kleinen Dingen, auch an Intelligenz, weil du machst halt diese paar Sachen, aber wenn du halt dann irgendwie den Podcast irgendwie starten möchtest aus der Podcast-App deiner Wahl und es ist halt irgendwie nicht Apple Podcast gehabt, dann musst du dafür Shortcuts bauen. Habe ich für die Uhr dann gemacht. Ich habe einen Shortcut gebaut, der dann einfach die Wiedergabe von dieser Podcast ab, weil das die Connection ist und das kann ja eigentlich nicht sein, sondern das muss dann irgendwie, das muss dann intuitiver funktionieren.
Das Homepad, wenn jetzt da irgendwie Gemini dahinter steckt und das mit deinem Home reden kann und vielleicht, was muss es denn noch tun? Also was musst du denn ein Homepad noch irgendwie leisten, damit sich das lohnt, diese, sagen wir mal, 200 Euro Dinge an die Wand zu schrauben oder die 300-Euro-Version, die dir hinterher gucken kann. Was muss das denn erledigen, damit du sagst, ja okay, das füllt ein Loch in meinem Smart Home?
Ne, also das muss ja am Schluss nicht viel können. Also wir sehen es ja jetzt schon, dass HomePods verkauft werden, die ja auch nicht viel können. Also von daher, the bar is low, wie wir in Bayerisch sagen. Und in dem Moment, wo du sehen kannst, welche Lichter an sind und Lichter außen einschalten kannst und vielleicht noch ein bisschen an der Heizung drehen kannst, ist es wahrscheinlich schon gut genug. Weil das ist mit allen anderen Sachen kompliziert zu machen. Und wenn du dann noch deine Videotürklingel sehen kannst, dann ist Icing on the Cake, wie wir auch hier in Bayern sagen.
Dieses Bayern.
Das ist Bayern. Das
ist einfach.
Ja. This country is going straight to hell.
Genau. Und dann ist das eigentlich schon geritzt. Und je nachdem, was es halt dann kostet, also wenn es 300 Euro Größenordnung kostet oder halt 900, weil es Apple ist, dann ist das sicherlich gerechtfertigt. Also ganz großen Luftkommas. Ich bin noch nicht sicher, wie viele Leute das brauchen.
Aber ist FaceTime nicht irgendwie so ein ultimatives Feature für diese Art von Gerät? Selbst wenn du sagst, irgendwie jeder hat ein iPad, jeder hat ein iPhone, ist nicht irgendwie dieser Bildschirm, der sich so ein bisschen drehen kann und der dann irgendwie irgendeine Widescreen-Kamera hat, um die ganze Familie zu erfassen. Selbst wenn eine Apple TV das kann, was mein Setup ist, aber was schon kompliziert ist, weil vielleicht hast du ein Apple TV, vielleicht hast du ein iPhone, aber Apple bietet dir ja nicht diese simple Vorrichtung an, das iPhone so zu platzieren, dass es halt irgendwie über den Apple TV dann auch irgendwie funktioniert. Und wenn du halt so einen Standalone-Screen hast, der einfach klingelt, wenn alle deine anderen Geräte auch klingeln, ich könnte mir das schon als FaceTime-Maschine ziemlich gut vorstellen, so als
Ja, das ist halt wieder das Problem. Ich habe jetzt hier zurzeit im Haus das Problem, wenn ein FaceTime-Anruf reinkommt, dann klingelt mein Mac Mini und das Telefon nicht.
Das ist gut.
Wenn die Tür offen ist, dann höre ich den Mac Mini klingeln, dann sehe ich, verpasster Anruf, vielleicht rufe ich dann zurück, so danke. Solche Kleinigkeiten sind halt auch noch so, ist diese Woche ein sehr schönes Blog rumgegangen, so, weil es Bugs, die Apple liebt und so ausgerechnet hat, wie viele Milliarden an Stunden so alte Klassiker-Bugs, die irgendwie im Autokorrekt schlummern, irgendwie die Menschheit hier schon gekostet haben und sowas. Das war sehr hübsch, ich habe den Namen vergessen. Aber das bisschen runter geht da schon auch noch. Und sie haben ja auch noch andere Baustellen, ne? Also, oder auch jetzt für den Herbst die neuen iPhones. Wo kommt denn nur die Kamera und das Display? Oder irgendwas verändern sie an der Anordnung der Kamera, der Face-ID-Sensor. Man weiß es nicht genau. Aber wenn jetzt die Dynamic Island oder Notch nicht mehr in der Mitte sitzt, sondern an den Rand wandert, ändert das alles? Oder siehst du dann nur den unfassbar bekloppten, im besten Netzschriftzug von der Telekom nicht mehr?
Da wäre ja schon viel gewonnen, oder?
Ey, die Telekom. Also die Telekom hat den Betreibernamen jetzt bei vielen Telefonen per Provider-Profil auf im besten Netzpunkt geändert. Als Teil einer Werbekampagne.
Ist das erlaubt?
Das ist nicht erlaubt, weil es nicht geregelt ist offensichtlich. Andere schreiben da auch Willkommen rein oder irgendeinen anderen lustigen Spruch. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in der Bundesnetzagentur sitzen würde und da was zu sagen hätte, dann würde ich denen aber mal ein gepfeffertes Fax schicken und mal Bescheid sagen, dass da ihr verdammter Name reingehört. Und dann haben sie noch so eine launige Werbekampagne, dass die Telekom voll Menschen verbindet und so. Und dass man ja, egal ob man happy ist oder traurig, kannst du telefonieren. Das ist so gut. Widerlich, diese.
Ich habe das bei mir nicht gesehen, deswegen kann ich mich da gar nicht so sehr drüber aufregen. Aber da hat sicher irgendeine Marketingagentur auf 180 gedreht. Und sie gedacht, das wird saugut.
Ich meine, wir sprechen drüber. Ziel erreicht, oder?
Ja. Nee, weil das ist ja nicht die Frage, ob das beste Netz. Natürlich hat die Telekom das beste Netz.
Also du willst sagen, wir wussten das sowieso schon. Da braucht das ja keiner mehr hier ins Display zu schreiben. Ja, also klar, da ergibt halt alles Mögliche vorne und hinten nicht allzu viel Sinn. Aber der Witz ist, ich musste auch vor allem darüber schmunzeln, weil mir auch klar geworden ist, dass ich es halt auf meinem eigenen Telefon nicht gesehen habe. Und das spricht vielleicht auch irgendwie Bände da dran, weil man sieht ja diese, also ich meine, wenn du im WLAN bist, dann steht da halt WLAN-Call. Mhm. Und wenn du draußen bist, siehst du da vorne oben irgendwo, wenn du unterwegs bist, siehst du es dann wahrscheinlich früher oder später schon mal, wenn du drauf achtest natürlich. Aber das, also ich meine, es passt ja auch nicht ganz rein. Das heißt, je nach Ansicht muss das ja so ein bisschen.
Pro Max, da siehst du es.
Ah ja, okay, klar, natürlich. Displaygröße spielt sicher eine Rolle. Logisch, ja. Ja, dann, ja, naja. Aber das ist ja nicht der erste Mobilfunkanbieter, der irgendwie Firlefanz mit seinem Namen da ja. In der Statusleiste treibt.
Ja, nee, aber das hätte es mal lieber lassen sollen. Ich meine, wir haben ja keine Wahl. Ne? Also wir haben ja keine echte Wahl, wenn wir außer das Land zu verlassen, wenn man von der Telekom weg möchte. Weil das ist ja.
Ja, also ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe jetzt, müsste mal einfach mal wieder schauen und komplett, wie immer, vielleicht immer noch auch auf den Ort an, aber ich weiß ja nicht mehr, ob das im Alltag dann auch, ob man da, also jetzt wirklich im Alltag, ob es halt einen großen Unterschied macht im Moment. Also jetzt kriege ich wahrscheinlich viele Mails, aber ob es einen großen Unterschied macht, ob du jetzt bei der Telekom oder Vodafone oder bei O2 bist. Liegt natürlich sicher daran, wo man ist, liegt daran, wie da jeweils das Netz ist, aber.
Nein, aber ich wollte eigentlich über die Position der Dynamic Island sprechen. Wenn sie den Sensor für ein Face ID irgendwie unterm Display verstecken können oder halt nur eine kleinere Aussparung brauchen, es macht auch keinen großen Unterschied wahrscheinlich. Nee. Ne? Es ist auch ein bisschen wurscht, wo das ja, jetzt.
Es gibt so eine Art von Gerüchten, wo du denkst, so, es ist völlig egal. Und dann sind es ja so Gerüchte, wo es alles so drunter und drüber geht. Ja. Und dann so, hey, das geht nach links, nee, geht nach rechts, nee, es geht so, nee, nee, so. Und dann ist noch so ein Teil rausgefallen, nee, es sieht aber so aus. Und dann so, ah nein, es muss aber so sein. Und dann, ah, es ist sicher links. Und dann, oh, das Dynamic Island verschwindet. Und so, ey, was für ein Quatsch. Das ist so, irgendwo wird dieses Dynamic Island sein und es ist völlig egal. Ich meine, es gibt echt nichts, was mehr egal ist, als wo dieses Ding beim iPhone 18 Pro ist. Das ist wirklich egal.
Ich schränke das ein. Ich stimme zu, dass die Gerüchte völlig egal sind, aber nicht, wo die Dynamic Island natürlich ist. Also links ausgerichtet, das wäre ein Drama. Das machen andere Hersteller. Das würde ich nicht akzeptieren. Oder lehne ich mich zu weit auf dem Fenster. Aber
also ich möchte ganz sicher gehen, dass wir uns das kurz das hier diesen Timecode.
Nein, nicht aufschreiben.
Weil diesmal in dem Moment, wo Apple das machen wird, wird Apple sagen, das ist fantastisch. Das muss genau dahin kommen.
Nee, also lege ich mich fest. Dieses unzentrierte sieht komisch aus. Also ich weiß, dass wenn du das benutzt und die sehr klein ist, die Aussparung, dann ist es bei diesem, bei diesem Telefon so, dass du es sehr gerne auch übersiehst einfach. Das möchte ich gar nicht unerwähnt lassen. Es ist öfters berichtet worden, dass wenn es wirklich klein ist, dass man das auch gerne ignoriert, dass das eigene Gehirn das ausblenden kann. Aber so als Deal, wenn die Dynamic Island signifikant kleiner wird, fände ich schon interessant. Also das ist nichts für die Gerüchteküche oder spannend, aber es wäre halt eine konstante Weiterentwicklung und das würde schon Unterschied machen. Also ich sehe das halt jetzt, die ist ja kleiner geworden schon über die Jahre und diesmal irgendwie, die hat mal so oben angedockt und so und also das macht schon einen Unterschied. Also ich würde es schon als signifikant bezeichnen, weil du kommst ja nur durch diese kleinen Schritte irgendwann mal dahin, dass es eventuell ganz unter den Bildschirm wandert. Und deswegen, es wäre interessant, ob sie an dem Schritt angelangt sind oder was genau noch, muss die Kamera noch nach außen durchschauen oder welcher Aspekt ist sozusagen nicht unter das Display zu legen.
Naja, die Selfie-Kamera ist so wichtig, dass sie die eigentlich nicht schlechter machen können. Und bisher sind die ganzen Kameras, die unter dem Display leben, halt hauptsächlich schlechter gewesen. Und sie haben ja gerade erst die neue Selfie-Kamera reingehängt, die halt besser ist. Und ich glaube, sie können da keinen, also einen Schritt zurück können sie eigentlich nicht machen.
Nee, das fände ich auch komisch. Das kannst du dir vielleicht für so ein ganz neues Modell irgendwie leisten. Obwohl das Fold scheint nicht kein Modell zu sein, wo du irgendwie der solche Sachen da irgendwie ausdenkst. Aber ich bin gespannt. Also Qualität runterschrauben würde ich auch auf keinen Fall vermuten, dass sie das eingehen. Aber vielleicht gehen die anderen Sensoren irgendwie drunter. Also und wenn es halt echt nur noch ein Punkt ist oder irgendwie so ein bisschen länglicher Punkt, anstatt jetzt irgendwie so ein halber Finger, dann ist es schon, das wäre schon signifikant.
Wir werden bald die Hüllen sehen, aber die werden in Bezug auf die Position des Lochs im Display nicht besonders aussagekräftig sein.
Ich finde ja auch ehrlich gesagt, Dynamic Island in der jetzigen Form ist sehr funktional. Also ich gehöre zu den Leuten, die regelmäßig nutzen und da Informationen rausziehen. Ich weiß nicht, du dieses Sportergebnisse, was am Anfang gepusht wurde, das ist so manchmal signifikant, manchmal interessant, aber nicht immer. Aber trotzdem darüber zu navigieren, zu einer irgendwas, was abspielt und so weiter. Und das ist schon eine hilfreiche Geschichte. Und das würde natürlich dann auch irgendwie wegfallen. Also
hast du in letzter Zeit irgendwie neue Anwendungsmöglichkeiten von der Dynamic Island entdeckt in irgendwelchen Apps, dass da irgendjemand was Besonderes geliefert hätte?
Naja, die wird ja auch so gerne von Apps so aufgehackt, indem sie einfach sagen irgendwie, wir sind eine Live-Aktivität. Ich gebe dir hier eine Auswahl von 10 Apps, die du darüber starten kannst. Ich habe so einen Log-Launcher gerade ausprobiert und dann kannst du halt lange auf die Dynamic Island oder ja die Live-Aktivität drücken und dann kannst du daraus abstarten. Das ist semi-hilfreich. Aber die simple Funktion, irgendwie zur widerspielenden Audio-App oder zum im Hintergrund laufenden YouTube-Video zurückzukehren und so weiter, das ist schon cool. Also anstatt dich halt durchzusuchen, wo jetzt diese App läuft im Background-Prozess und so weiter.
Ja, und Apple, also ich meine, ich weiß jetzt, also eine App, die irgendwas super Spannendes Neues gemacht hat in letzter Zeit mit der Dynamic Island, fällt mir gerade auch nicht ein, aber Apple integriert das ja auch an mehr und mehr Stellchen, also Hintergrund-Downloads und die Geschichten, die dann im Hintergrund weiterlaufen, die landen ja dann letztlich auch da oben und jetzt irgendwie die bei Workout-Tracking über die Fitness-App landet da oben. Also es sind schon viele auch Systemelemente, die da umgesetzt sind, die ich auch als extrem praktisch finde. Plus halt das Normale, was halt bis jetzt Apps sich so ausgedacht haben. Sei es halt irgendeine Art von Timer oder was auch immer die jeweilige App dann macht und da ins Dynamic Island bringt. Und irgendjemand wird sicher auch die Sportergebnisse schätzen, wenn er das interessant findet, dass die dann eben auch da oben erscheinen. Also das sind schon nützliche Sachen oder Lieferungen halt. Also Lieferstatus-Geschichten. Die sind natürlich, die sind natürlich am Lockscreen natürlich relevanter, weil größer und im Dynamic Island saufen die dann immer so ein bisschen ab. Und da ist ja auch nicht jede App macht sich so richtig Gedanken, wie das in klein aussieht. Und es kann ja natürlich sein, dass du mehrere Live-Aktivitäten hast und dann wird es im Dynamic Island ja chaotisch. Es gibt ja diese in Anführungszeichen Geheimgesten, wie du die wechselst, die Seiten und so weiter, die nicht so richtig zuverlässig funktionieren, aber irgendwie geht's.
Und die auch nicht geheim sind, aber okay.
Doch, die super geheim sind, weil sie nicht zuverlässig funktionieren. Und du kannst halt nie mehr, es können halt niemals mehr als 2 sein im aktuellen Konzept, die gleichzeitig zu sehen sind. Und davon ist ja eine von den beiden ist ja immer so klein, dass mehr oder weniger du eigentlich nur ein Icon hast, was oft gar keine Informationen dann mehr liefert oder wenig Informationen.
Da hättest du dann mit dem neuen Modell halt mehr Platz für 3 Aktivitäten.
Ja, ich meine, Platz ist ja sowieso da. Also die Apple kann ja mit der Dynamic Island eigentlich machen, was sie wollen. Aber das ist ja auch so ein bisschen ein Konzept, was sie halt hingestellt haben aus dieser Not heraus damals. Und das ist ein sehr cooles Konzept gewesen. Und dann haben sie es natürlich zum Glück auch als Schnittstelle gehabt und haben auch ihre eigenen Systemfunktionen integriert. Aber das zu überlegen, wie man da eben da noch mehr draus machen kann und noch mehr Apps da reinbekommt und das irgendwie konfigurierbar macht und konsistent funktionierende Gesten da drum bastelt, die ungeheim sind, das wäre schon wünschenswert. Also ich hätte mir gewünscht, dass Apple ein bisschen mehr mit der Dynamic Island jetzt gemacht hat. Wie lange gibt es sie denn? Seit dem iPhone 14 Pro? Ja. Also seit 4 Jahren plus minus? Schon
ja, und du musst, also ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass es so seinen Weg wie 3D-Touch nimmt.
Ja, also, dass das, eben, das könnte coole, halt sein, ja.
Das war ein cooles Feature, was ging, wo jemand sehr lange dran gearbeitet hat. Ich erinnere mich, der hat das jemals dann auch gesagt, so, hey, hier, sieben Jahre habe ich Radio Dutch gemacht. Und dann war das ja letztendlich vereinheitlicht, ist das ja worden, durch diesen längeren Druck aufs Display. Und so könnte ich mir das ehrlich gesagt auch für die Live-Activities vorstellen. Die sind halt dann im Lockscreen. Und es gibt sie halt nicht mehr, weil es halt keine Dynamic Island mehr gibt. Sodass da irgendwann wird diese Vereinheitlichung stattfinden. Und wie Leo vorhin schon sagt, man hat mehr Platz im Lockscreen, im Sperrbildschirm, hast du halt mehr Platz dafür. Und da kommt ja auch immer diese Abfrage, so willst du es anzeigen? So willst du es immer anzeigen, so nachdem das erste Mal das aufgeworfen wurde? Und die sind schon sinnvoller, natürlich. Weil du musst natürlich sagen, also wenn ist es nett, wenn du das Telefon bedienst und du siehst trotzdem noch diese spannenden Sport-Live-Ergebnisse da oben. Aber sie sind natürlich noch eine Spur hilfreicher, wenn du das Telefon halt gerade nicht bedienst. Und es liegt halt auf dem Tisch und du siehst dann auf dem Lockscreen dann sozusagen diesen Ergebniswechsel.
Wir sprechen gleich noch ein bisschen mehr über Sport, nachdem ich euch gesagt habe, dass Bits und so heute mit freundlicher Stützung von Oranto AI kommt. Das ist ein Dienst, wenn eure Uni oder eure Organisation LLMs braucht, AI braucht, dann muss das ja irgendwie auch in geregelten Bahnen funktionieren. Man möchte nicht, dass irgendwelche Mitarbeiter sich irgendwelche Accounts mit ihren privaten Kreditkarten irgendwie zusammenklicken, sondern das soll durch einen zentralen Prozess durchlaufen. Ihr möchtet nicht der Shadow-IT hinterherlaufen. Und dort kann man eben seine Modelle, die man entweder per API bezahlt bei irgendwelchen Anbietern, bei ChatGPT, bei Copilot, was auch immer, dort reinhängen, aber halt durch ein vereinheitlichtes Interface durchbedienen. Das heißt, man kann dort für seine Mitarbeiter und vielleicht auch für die verschiedenen Abteilungen, ne? Also vielleicht hat die Marketingabteilung andere Privacy-Versprechen einzuhalten als die Mitarbeiter, die HR-Abteilung zum Beispiel oder Entwicklungsabteilung. Soll da überhaupt irgendwas rausfließen in die Wolke oder soll man das vielleicht auf einem privaten Server, den man sich selbst hinstellt, dort reinlaufen lassen? Das könnt ihr dort alles flexibel zusammendrahten. Und ihr habt eine eigene UI, die so ähnlich aussieht wie die ChatGPT-Interfaces und so weiter auch, aber ihr habt das eben dort an die verschiedenen Modelle dran gehängt. Ihr könnt sagen, okay, ich habe hier mein DeepSeek, das läuft lokal auf einem Server. Ihr könnt sagen, dass die andere Abteilung soll auf die Wolke rausgehen. Ihr könnt dort wesentlich flexibler die Zugriffsrechte verteilen an die Mitarbeiter. Ihr habt dort Prompts, die ihr sowieso für die Organisation vorgeben könnt. Wenn immer das Gleiche gefragt werden soll, könnt ihr das dort festlegen, die verschiedenen Prompts, die in die Modelle reingehen. Und ihr könnt dort auch sagen, wenn ihr gegen Dokumente was fragen möchtet, wenn ihr in eurer Organisation, in eurer Uni, was auch immer, Dokumente habt, dann können diese Dokumente in eine Vektordatenbank reingelegt werden. Dann könnt das LLM gegen diese Vektordatenbank fragen und kann eben auch Antworten finden, die nicht mal so im Text in diesen Dokumenten drinstehen würden, sondern die einfach aus dem Kontext dieser Dokumente rausgesaugt werden können. Wenn ihr jetzt denkt, so was hat er gesagt, dann möchtet ihr ein kostenloses Erstgespräch haben mit Oranto AI, oranto.ai/bits, wenn ihr da sowas braucht, wenn ihr Kontrolle über euer LLM-Kram braucht. Es gibt Demo-Zugänge, die ihr dort haben könnt. Jeder eurer Mitarbeiter erhält zu seinem Oranto AI-Account auch noch 2 Monate Bits und so plus. Ihr könnt es mal ausprobieren, mal mit denen reden. Und ihr habt Nachvollziehbarkeit von euren Kosten, von euren Prompts, von euren Ergebnissen und mehr Kontrolle über das, was mit AI in eurem Unternehmen, an eurer Uni und so weiter passiert. Herzlichen Dank an Oranto für die Unterstützung. Neulich hat ein Hörer geschrieben, das ist ganz interessant, was Prime mit Fußball anstellt. Und mich interessiert ja kein Fußball? Aber Videoproduktion und Spiele und sowas interessiert mich ja schon. Also Alex hat neulich gesagt, der Sohn möchte FIFA spielen.
Ja.
Ja? Wie sieht denn so ein FIFA-Spiel aus? Wenn du noch nie so ein Spiel gesehen hast auf der Xbox oder so, wie sieht denn so ein Spiel aus?
Das ist schwierig zu beschreiben. Du hast so eine seitliche Perspektive. Meistens, du sitzt so Tribüne, Mitte irgendwie und schaust auf einen Teil des Spielfelds und 11 Leute rennen von jeder Seite aus hinter dem Ball hinterher, so ungefähr. grob überschlagen. Du hast natürlich viele Animationen in dem auf dem Spielfeld. Das heißt, der Spieler, der den Ball hat, der ist so eingekringelt, so mit so einem Kreis drumherum, und da kannst du irgendwie sehen, wer das ist und so weiter. Und du kannst natürlich dir auch zum Beispiel einblenden lassen, wohin der passt, und dann virtuelle Linien zeichnen lassen und so weiter. Man sieht es zum Beispiel auch im Football, wo dann das Footballfeld irgendwie beispielsweise diese First Down Linien ins Bild zeichnen, obwohl die natürlich nicht auf dem Platz vorhanden sind.
So, und was jetzt Prime für die Champions League irgendwie gebaut hat, das haben sie zuerst mit der NFL und Football gemacht, und jetzt haben sie es für die Champions League gebaut, das nennt sich dann dort Prime Vision. Und das ist ganz lustig. Also ich finde es sehr interessant. Es ist trotzdem das Spiel komplett langweilig, aber es ist halt ganz interessant, weil halt dadurch das reale Fußballspiel komplett aussieht wie ein Videospiel. Mhm. Weil sie halt, also sie bekommen von der Veranstalterfirma bekommen die Gliedmaßendaten geliefert von den Spielern, weil in den Stadien hängen Kameras und Sensoren, die von allen 22 Cashballen die Position von allen Gliedmaßen und Köpfen und anderen Sachen, die so an Spielern rumbaumeln, irgendwie erfasst werden. Das kennt man auch von das kennt man von irgendwelchen Abseitsgeschichten. Da gibt es diese 3D-Animation, wo halt welcher kleine Finger von irgendeinem Typen noch im Abseits gewesen ist. Und diese Daten bekommen sie live reingestreamt in AWS rein. Und daraus bauen sie dann dieses Overlay hier. Das heißt, sie markieren live den Namen von jedem Spieler. Er kriegt so ein kleines Pop-up über seiner Birne, wo drauf steht, wie er heißt.
Ja.
Wenn einer den Ball hat, dann werden seine Anspielmöglichkeiten markiert mit so einer Markierungsscheibe auf dem Boden, wo der hinpassen könnte. Wenn der Ball schnell geschossen wird, dann steht dran, wie schnell das jetzt war. Also hier 30 Meilen pro Stunde oder wie viel auch immer das in Kilometern ist bei einem Torschuss. Außerdem, wenn einer hochspringenden Kopfball nimmt, dann wird hoch dran gezeichnet, wie hoch ist der gesprungen. 2,40 Meter ist der jetzt gesprungen. Und Torschuss wird auch, oder ein angenommener Kopfball oder ein Torschuss wird eben auch markiert mit einer Linie, die an den Ball dran gemalt wird. Und das geht nicht in Echtzeit, weil auch diese Animation, die kann in die Zukunft gucken ein bisschen. Die kann bei Abgabe des Balls schon sehen, an wen der Ball gehen wird. Weil die spulen das ein bisschen zurück. Also die können in die Zukunft gucken, weil die wissen, wo der Ball landen wird. Das heißt, die Animation kann auch schon voraussehen, wo der Ball landen wird, bei welchem Spieler, und den dann highlighten, bevor er den Ball angenommen hat, weil sie da mit der Zeit tricksen. Und der Stream hat so 10 Sekunden Verzögerung im Vergleich zum normalen Stream. Ich glaube, es bringt nichts, aber es ist technisch faszinierend, was sie da machen. Und es ist halt rock solid. Ich habe dieses Spiel nebenbei laufen lassen. Oh, ich habe jetzt nicht immer zugeschaut, aber ich habe nur eine kleine Stelle gesehen, wo mal die AI versagt hat und das Label an die falsche Stelle gemalt hat. Aber sonst ist es 90 Minuten rock solid durchgelaufen.
Das ist schon tatsächlich ein bisschen wild. Also du hast natürlich in dem Moment ein Problem, wo du da irgendwie Weltmeisterschaft oder sowas anguckst und du dann für irgendwelche Overlays 10 Sekunden später mitbekommst, ob dein Lieblingsteam gerade ein Tor geschossen hat oder nicht, und alle andere schon irgendwie mit irgendwelche Hubkursus durch die Stadt fahren.
Und du schaust noch. Hupst du schon oder fährst du schon?
Genau, man weiß ganz genau, welche Gliedmaßen von oder wem irgendwo reingebaumelt sind. Ja. Also da ist es.
Also, ich lehne mich weit aus dem Fenster. Also ich weiß, dass der Ball Sensoren hat. Mhm. Also es ist nicht nur Vision, die sie anwenden. Ich weiß, dass der Ball definitiv Sensoren hat. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber diese Spieler tragen so Westen mit so einem Tag auf dem Rücken. Das kann was anderes sein. Ich glaube, das könnte auch für irgendwelche Daten hergenommen werden. Also irgendwas, es ist nicht nur rein über die Optik, indem sie da die Positionierung und die Höhe und so weiter bestimmen.
Das kann sein, ja. Also ich habe auch irgendwann mal gesehen, wie sie diese Kameras unter das Dach vom Stadion reinschrauben. Also sie haben da auch einen visuellen Feed, der da ausgewertet wird, und sie haben diese Daten, die sowieso schon für Abseits und für Tor-Dings und den Sensor im Ball irgendwie verwendet werden. Ja. Aber jetzt haben sie das halt so visualisiert. Ich glaube, dadurch wirkt das Spiel schon auch anders. Ja, so ist es. Du kannst halt irgendwie, wenn du jetzt die Kasperl nicht kennst, kannst du halt sehen, wer das jetzt ist, der da gerade rennt. Also wenn du weißt, wie die aussehen, dann kannst du sie auch auf die Entfernung eigentlich erkennen. Aber wenn du es nicht weißt oder gegnerisches Team oder irgendwas.
Im besten Fall sparst du dir den Kommentar, den Fußballkommentar, weil du selbst lesen kannst, wer am Ball
ist. Dafür schauen sich ja Leute dann teilweise an. Also klar, das ist natürlich schon lästig. Also zum Beispiel stell dir vor, das läuft irgendwo auf einer Leinwand und du hast keinen Ton dazu. Abgefahren, was du da alles sehen kannst. Das ist so ein bisschen witzig, weil Bekannter von mir, dessen Job war, ich sage explizit war, eine ganze Zeit lang, hat für eine Firma gearbeitet, die solche Metadaten im Nachhinein oder in halbwegs Realtime geliefert haben. Weil solche diese ganzen Sachen so Passstatistiken und sowas, Ballbesitzstatistiken, die wurden bis vor 5 Jahren so gemacht, dass da 3 Leute saßen bei jedem Spiel und dieses Spiel angeschaut haben und in Realtime in irgend so ein Ding reingehackt haben, wer jetzt gerade den Ball hat. Und dann wird, wenn gewechselt wird und das Ding hat dann mitgezählt, wenn jetzt gerade, ich kenne irgendwie nur Messi, wenn Messi hat jetzt den Ball und dann übergibt der an Ronaldo, weiß ich nicht, ob die beide in derselben Universum existieren. Nein, aber ist oder. Egal. Ist egal. Und dann übergeben die den Ball weiter an, weiß ich nicht, wie die alle heißen mögen. Und dann ist es voll super, weil dann weiß dieses System nachher, wer hat wie lange den Ball und wer hat wann wen gefoult. Und da hacken alles Menschen ein. Und das passiert jetzt einfach offenbar nicht mehr. Sondern ich weiß nicht, was der jetzt macht so. Der sitzt halt jetzt auf der Straße wahrscheinlich und guckt da Fußball und braucht keinen Ton, weil er es lesen kann. Aber das ist schon crazy.
Also der eine kleine Glitch, den ich gesehen habe, ist, wenn sie nach einer Zeitlupe wieder zurückgehen zu dieser Hauptkamera, dann sind sie so ein paar Frames daneben getroffen. Aber sonst war es sehr sauber durchgelaufen. Und du hast immer so eine kleine Minimap mitlaufen, wo die 22 Kasperl markiert sind und wo der Ball gerade ist. Und so siehst du sie halt auch übers ganze Feld hin und her rennen, wenn halt Abstoß ist oder irgendwas. Und es hat irgendwas und es funktioniert recht gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt was bringt, ob das viel geklickt wird oder so, aber es ist technisch sehr beeindruckend und dass sie das halt im AWS irgendwann rechnen. Das heißt, die haben da halt ein paar Live-Feeds, die da hochgehen und die Daten, die dann zurückkommen, die sie halt dann auf diese eine Hauptkamera wieder draufstanzen. Und natürlich auch diese Markierungen sind halt sehr präzise und die kleben bombenfest an der Kamera und an diesen Typen dran. Ja, das war auch der Ball und sowas. Wenn der Ball irgendwie trifft nicht, Ball hoppelt so davon, dann hängt halt auch diese Linie, die da hinter den Ball gezeichnet wird, pixelgenau an diesen Ball dran und sowas. Das ist sehr, sehr gut gemacht.
Und du hast es in 2D ganz normal geschaut, auf irgendeinem iPad oder so? Oder?
Hab ich im Fernseher geschaut.
Okay, also nicht wie irgendwie, das ist keine Meta-Quest-Geschichte irgendwie, wo das 3D...
Das ist furchtbar, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, nicht okay.
Ja, aber nur weil wir auch neulich über jetzt dieses Basketball-Zeug gesprochen haben, ist halt jetzt Leo... Ist dir Fußball genauso egal wie Basketball oder noch egaler? Aber da versuchen sie ja ein bisschen anders auch diese 3D-Ansicht auf dem Couchtisch für die Vision Pro zu machen. Und jetzt haben sie halt hier, eigentlich haben sie die gleichen Daten, haben sie jetzt hier für diesen Fußball, hätten sie auch, dass sie so einen Fußballplatz dir auf den Tisch legen könnten oder so für die Vision Pro. Aber halt völlig andere Liga offensichtlich als MLS jetzt. Ja, Champions League ist halt das Beste, was du mit Fußball anfangen kannst. Hm. Und MLS ist so das Unterste, was du mit Fußball anfangen kannst.
Och, da findet sich sicher noch was anderes, oder? Ja, also ich meine, ich glaube, jeder wird eigentlich begrüßen, wenn sich rund um Sportstreaming was tut und neue Konzepte kommen, die in irgendeiner Form spannend sind. Und ich glaube, die größten Chancen jetzt für irgendeine Form von Entwicklung oder Sprung oder halt völligen Debakel hat natürlich die ganze Formel-1-Geschichte, weil da hängt ja jetzt Apple doch sehr, sehr intim dann drin. Und wenn sie da nicht irgendwas auffahren, sei es früher oder später, und sie haben ja auch schon angedroht, natürlich ihr große Werbekampagnen in ihre anderen Apps zu packen. Also die Formel 1 wird uns, glaube ich, in iOS auch an anderen Stellen überraschen. Also man sieht es ja in Maps schon so, Monaco ist halt dann mal kurz irgendwie so Formel 1 von Formel 1 übernommen. Ist schon ein bisschen komisch. Also wenn natürlich andere Apps und Dienste dann auch diese Sachen forcieren. Aber trotzdem ist natürlich, Also eigentlich sollte man meinen, irgendjemand müsste sich halt mal die Mühe machen und diese Sachen alle zusammenbasteln und da ein gutes Konzept machen und stimmige Technik und das alles zusammenführen, sodass du als jemand, der wirklich Interesse daran hat, das zu sehen, und ich meine, gerade bei Champions League ist ja unbestritten, dass du ein unfassbares Publikum dafür hast und von dem zumindest ein Teil des Publikums auch sicher bereit ist, da in irgendeiner Form Geld einzuwerfen. Das, ja, komisch, dass da noch nicht, ich meine, weil es halt komplex ist und Rechte und wer überträgt das überhaupt und ist es halt sonst wo noch zu sehen, aber du kannst ja trotzdem irgend so ein technisches Spektakel da immer noch drumherum bauen, selbst wenn dann die Austragung halt immer noch irgendwo bei irgendeinem Öffentlich-Rechtlichen läuft oder was auch immer dann sich dafür
Sachen ausgedacht werden. Naja, die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland, die sind noch nicht über 27p hochgekommen.
Ja, ja, eben. Also ich meine, aber sie dürfen es halt in irgendeiner Form zeigen. Also das läuft dann halt vielleicht nicht exklusiv bei dir als Streaming-Anbieter, wer auch immer dann das sein mag. Aber du könntest ja vielleicht trotzdem noch ein technisches Feuerwerk da drumherum basteln. Ob das dann diese Tischdemo von diesen Spielern auf dem Tisch das, und auch dem Formel-1-Kursen, die du dir da in den Raum hängst, das ist halt alles nett, aber ich meine, wie viel Formel-1-Rennen willst du dir so anschauen? Wie viel Basketballspiele willst du auf deinem Schreibtisch mit irgendwelchen Hanseln dir anschauen, die auf dem Tisch rumhüpfen? Wie viele Fußballspiele? Ist das halt ein Ding? Ich meine, am Schluss ist es ja und deshalb ist es vielleicht auch so. Deshalb ignorieren das Leute auch vielleicht so weg, weil es halt egal ist. Du hast dann halt einfach irgendeinen Riesenfernseher im Wohnzimmer hängen und trinkst halt Bier und sitzt da halt mit 10 Leuten und dann ist es halt völlig egal, ob dieser Ball verpixelt ist oder nicht, weil es ist halt auch nur ein Element. Und wenn du ins Stadion gehst, gehst du sowieso ins Stadion und es hat dann wieder ganz andere Elemente, warum du in das Stadion gehst. Und dann, ja, da hilft dir auch nichts, wenn dann irgend so ein virtuelles Trio vor dir auf dem Schreibtisch rumzappelt und Fußball spielt.
Es muss halt so weit runterkommen in der Wichtigkeitskette, dass es halt die Leute trifft, die sich nicht im Stadion, nicht in der Gruppe, sondern halt beispielsweise für sich an einem Samstagnachmittag ein Spiel sehr analysiert, sehr konzentriert anschauen, die dann solche Zusatzinformationen wirklich schätzen auch. Weil dann, also wenn du so jemand bist, der auch, keine Ahnung, mag Leute geben, die schauen Formel-1-Rennen dann zweimal, weil sie, weißt du, das Erlebnis dann nochmal haben wollen. Und wenn du solche Leute hast und das dann so weit, die Technik so weit runtergedrungen ist, dass es dann auch da für die normalen Rennen und so weiter gilt, dann wird es halt schon spannend. Weil, wie du es richtig sagst, also es ist auch nur eine Perspektive, wenn wir jetzt mal bei Formel-1-Sprech bleiben. Also die meisten Leute schauen den Mitschnitt. Und nur die wenigsten Leute schauen die Helmkamera oder so, also aus Formel-1-Rennen. Aber dass es sie gibt, ist ja, glaube ich, eine gute Sache. Also ja, für absolut. Die Leute, die es anschauen wollen. Oder ja, die ganze Zeit die Kamera auf den Fußballtrainer gerichtet haben wollen.
Das ist die beste Kamera, ja, klar, natürlich. Vielleicht, ist eigentlich viel spannender als irgendwie.
Das eine Tor war ganz lustig. Was war das für ein Spiel? Irgendwie Dortmund gegen Tottenham oder sowas. Und der eine Spieler stolpert einfach so über den Ball und der Ball plumpst so ganz langsam, ganz, ganz langsam ins Tor rein. Und dann siehst du die Zeitlupe vom Trainer, wie er denkt, der geht vielleicht rein, nee, doch nicht. Und die Zeitlupe und es dauert und es dauert und dann freut er sich. Ja. Naja, aber
und das kannst du ganz normal in der Prime-App, hast du das
genau.
gefunden.
Genau, wenn man okay. Also wenn ein Spiel läuft, das bei Prime dabei ist, dann wird das relativ intensiv gefeatured, dann gehst du in das Spiel rein, dann sagt er dir, das Spiel gäbe es jetzt hier als Livestream oder du kannst zurückspulen an den Anfang und da hast du dann Optionen nach so Prime Vision und dann siehst du diese Version von dem Video.
Okay.
Ja. Ja. Und die haben auch den Stadionton ohne Kommentar, wenn du möchtest.
Ja, das ist gut.
Das scheint eine beliebte Wahl zu sein.
Ja, ich glaube, die hatten auch so einen Ex-Fußballer als zweiten Kommentator, der wirkte etwas verloren in seinem neuen Job dort. Hatte ich jetzt den Eindruck, aber das weiß ich schon von Fußball. Wir hatten uns gefragt, was ist denn bei Disney Plus los? Wieso haben sie denn 3D-Filme aus der Vision Pro rausgeschmissen und offensichtlich haben sie auch noch Dolby Vision und Dolby Atmos rausgeschmissen. Es stellt sich heraus, sie sind von einem Patentverwerter verklagt worden, der irgendwelche Patente für irgendwas hat. Und die jetzt irgendwie meinen, das würde sich lohnen, halt bei Disney das Geld abzugreifen für, und deswegen haben sie das jetzt abgedreht.
Es ist nur in Deutschland, ne?
Nur in Deutschland also, und das ist ein Jammer und ein Drama und das jetzt dauert
weil
es
sich wahrscheinlich
jetzt
Jahre ziehen wird.
Ja, unter Umständen. Entweder jetzt ist ja immer so, entweder geht es dann plötzlich ganz schnell oder es dauert echt ewig. Also das ist natürlich super unklar. Und es ist halt faszinierend, weil man erstens gesehen hat, es gibt tatsächlich Leute in Deutschland, die eine Vision Pro besitzen und sich geärgert haben darüber, dass bei Disney keine 3D-Filme mehr gibt. Noch desaströser ist natürlich, dass Disney exakt just, glaube ich, letzte Woche mit seiner Irgendwas-App für irgendwo MetaQuest gestartet ist. Und hier jetzt mit 3D-Filmen. So, ups, nee, ohne 3D-Filme natürlich. Und Leute natürlich, also ja, nee, was haben sie noch eine irgendeine also auf jeden Fall die Berichte, die dann auch im Store irgendwie, also die Nutzerberichte, die Rezensionen natürlich alle so, hey, sind keine 3D-Inhalte da, was ist denn da los? Und versteht natürlich keiner und schlecht kommuniziert und halt unglücklich gelaufen. Also und da gibt es wahrscheinlich ein paar mehr Leute, die zumindest mal versucht haben, das dann sich anzuschauen. Ja, ungünstig.
Ja, und das Patentsystem ist halt kaputt und dann das ist halt Müll, sowas. Es ist auch sowieso Müll, dass die ganze HDR-Geschichte halt hinter diesen Dolby-Patenten versteckt ist. Ja, und dann, wenn du jetzt den Vergleich, also zumindest ich auf meinem Fernseher den Vergleich habe zwischen dem, was aus HDR10 rausfällt und was aus Dolby Vision rausfällt. Dolby Vision sieht halt immer gut aus und HDR10 oft nicht. Und das braucht halt immer irgendwie rumgewurschtelt, bis das okay aussieht. Deswegen ist das ein bisschen unglücklich. Aber das ist jetzt so und muss man als, wenn man das Disney-Zeug haben wollen würde, sich woanders besorgen. Weil wenn du jetzt einen Disney-Film bei iTunes kaufst, dann hat er ja Dolby Vision. Dann ist es ja drin. Und die anderen Boden der HBO, die haben ja auch weiterhin Dolby Vision. Die sind jetzt nur dieser eine Patentverwerter, der nicht Troll genannt werden möchte, hinter Disney hergelaufen.
Wer möchte schon gerne Troll genannt werden, wenn der Patente verwertet?
Ist das nicht genau das, was ein Patentroll sagen würde?
Könnte man meinen.
Nein, das ist dann schlecht. Wir hatten in der Pre-Show noch mal kurz über HBO geredet, wie das dort so aussieht und was da so streamt. Das ist alles ein bisschen unklar. Wenn ihr hören möchtet, bitte so Plus klicken. Das ist sogar noch günstiger als so ein HBO-Abo zum Beispiel. Bitte so Punkt
Plus. Das ist nämlich der Vergleich, mit dem wir anstreben.
Ja, absolut. Hier auch kein Dolby Vision.
Ja, korrekt.
Und bei uns ist das Untertitel auch nicht bröselig.
Genau. Ja, vielleicht können wir noch so 3D-Tracking von den Gliedmaßen irgendwie einführen. Ja.
Das wäre gut.
Schlingdong.
Ja, auf was wollte ich damit raus? Mit Disney und mit Dingens? Ja, also ich wollte noch irgendwas mit dem Fernseher sagen, aber ich habe es vergessen.
Ich habe ja so einen Sony-Fernseher.
Sony-Fernseher, das wollte ich sagen, richtig. Danke, Alex.
Sony-Fernseher waren ja sehr stark im Gespräch.
Genau, nämlich Sony gibt Fernseher auf, das war das Ding. Sie verscherbeln jetzt ihre Bravia-Marke und so weiter an TCL. TCL baut auch gute Fernseher und alles so, aber ist halt nicht Sony. Ist halt schade.
Es ist halt stark vereinfacht und mal schauen, ob das alles so durchgeht, weil das ist irgendwie langer Anlauf und in ein paar Jahren und so weiter und dann auch 50% geben sie ja letztendlich nur ab. Aber die einen bauen sehr, sehr gute Panels und die anderen haben halt diesen starken Brand. Also Sony hat halt echt ernsthaft eine Marke da, alt gewachsen und so. Und ich meine, vielleicht wird das was. Also lassen wir uns mal auf uns zukommen, weil also den Markt noch weiter zu reduzieren an großen Brands ist auch schon schade, weil es gibt wenige, die ich empfehlen würde, so aus der heutigen Perspektive, an Fernsehern, die man kaufen kann. Und es war nicht spaßig. Ich habe wirklich noch einen Sony-Fernseher, der auch, glaube ich, jetzt schon 10 Jahre alt oder 9 Jahre alt. Und es würde mich stark treffen, also das ist völlig überzogen formuliert. Aber ich fände es schade, wenn Sony sich da aus dem Geschäft verabschiedet, weil die machen sehr gute Fernseher und vielleicht wird aus dieser Zusammenarbeit was.
Also es könnte halt so ähnlich laufen, weißt du, wie mit IBM-Laptops und Lenovo. Lenovo baut immer noch gute, praktisch gleich aussehende Laptops und so. Das könnte auch gut gehen. Es ist halt, ansonsten ist halt nur LG übrig. Ja, die können das so halbwegs, die haben gute Panels, die bauen Fernseher mit halb akzeptablen Betriebssystem drauf und dann ist halt die Geschmacklosigkeitsparty bei Samsung, aber das... Mhm. Die können auch Panels bauen, aber die wissen halt nicht, was sie damit anfangen sollen. So ein bisschen. Ja, also, und zum Beispiel der Gerrit hatte neulich gefragt, so er möchte jetzt gerne bitte einen kleinen Fernseher kaufen. Und wenn du einen kleinen Fernseher haben willst, da gibt es auch keine guten. Da gibt es nur Müll, zum Beispiel. Ja, okay. Ja, also da findest du nichts, was so richtig die Augen aufgehen lässt. Und dann bist du halt beim Chang Hong und Konsorten, da gibt es kleine Fernseher, aber die sind halt nicht richtig gut, die sind halt billig.
Ja, aber dasselbe Problem haben wir im Smartphone-Markt, weil offenbar der Markt nicht dafür da ist. Also wer will denn noch einen kleinen Fernseher haben? Weil wenn du einen kleinen Fernseher haben willst, dann hast du ein iPad. Oder du hast halt irgendwie, weiß nicht, was man heute hat, 87 Zoll oder keine Ahnung. Wenn ich den Leuten zuschaue, was sie aus diesen Läden raus, diese ganzen Zahlen machen ja keinen Sinn. Also aber wenn du dann schaust, was sie da für Kartons raustragen, dass die noch in irgendwelche Autos bekommen, ist ein Wunder. Ja, ich habe bei 46 ja damals aufgehört und dann einfach den Fernseher zum Fenster rausgeschmissen. Und das ist aber wahrscheinlich heute ein kleiner Fernseher, nehme ich mal.
Definitiv, das ist die Marke.
Also von daher.
55 und 65 Zoll sind so die gebräuchlichen Größen und da kriegst du auch der Sweet Spot von Preis zu Leistung. So, du kannst größere haben, die sind dann auch nicht so teuer, aber die sehen dann für scheiße aus. Mhm. Aber so 55, 65, da kriegst du halt schöne Panels mit Farben und hell und Sachen und OLED und was du auch immer haben möchtest. Mhm. Und meiner zum Beispiel, der hält sich auch recht gut. Der ist Baujahr 2019, glaube ich. Modell 2018 und der hat diese Reihe von LG, die hat wohl, da haben sich zwei Hörer auch gemeldet, der hat eine Krankheit, dass die Dichtung am Rand aufgibt, Feuchtigkeit in das Panel eindringt und der dann von den Rändern so weggammelt und die Pixel nicht mehr angehen. Meiner hält das noch, das ist okay. Aber sonst okay, aber bei meinem hatte ich auch so Probleme, ich habe den dann einmal auf eine gute Firmware-Version gebracht und dann nicht weiter geupdatet. Weil der ist dann auch mit der Zeit, ist er dann schlechter geworden und dann Firmware schwierig mit sowas. Aber ja, aber sonst zufrieden mit dem LG soweit. Und die neueren sind auch okay, glaube ich. Gut, andere Sache, wir haben uns jetzt lange gefragt, wie das mit der Elektroautoförderung weitergeht. Es ist so ein bisschen so eine Salami-Taktik, dass alle zwei Wochen so Teile von Ankündigungen gemacht werden. Mhm. So vor Weihnachten ist so irgendwie irgendwas via Bild-Zeitung rausgetröpfelt. Dann haben sie gesagt, nee, das stimmt gar nicht. Aber das ist ja bei denen rausgetröpfelt, weil die den Mund nicht halten können und dem Bild-Reporter irgendwas gesagt haben. Dann haben sie gesagt, nee, jetzt aber echt im Anfang Januar ist es dann soweit. Anfang Januar geht's los. Dann war Anfang Januar, dann gab es keine Ansage, dann gab es so eine halbe Ansage. Dann haben sie gesagt, nee, doch nicht, wir sind uns nicht einig. Und dann war es irgendwie am 18. oder so war es dann soweit, dass sie was angesagt haben, was dann rückwirkend ab 1. Januar gelten wird, aber jetzt müssen sie sich erstmal noch ausdenken, wie sie das in eine Website gießen und es dauert bis Mai, wo du dann den Antrag stellen kannst.
Natürlich.
Im Detail mag man sich das jetzt sicherlich gerne durchlesen bei bundesumweltministerium.de, weil es liegt diesmal auch bei einem anderen Ministerium. Letztes Mal lief das ja dann über die Wirtschaftsministerium und über die BAFA. Diesmal geht es aber über das Umweltministerium. Deswegen müssen sie dort nochmal alles von vorne erfinden. Und sie haben ja diese lustige FAQ. Und das mag man sich jetzt im eigenen Spezialfall mal anschauen, wie das funktioniert. Aber ich glaube, man kann sich die Videos vom Next Move anschauen. Der erklärt das nochmal ganz gut. Und auch noch die Sachen, die noch nicht so richtig spezifiziert sind. Also es ist zwar jetzt rückwirkend ab 1. Januar gültig, aber wenn du jetzt an so einen Randfall fallen würdest, wie zum Beispiel Kinder, die bei den Eltern leben, die aber über 18 sind, Zählen die zum Haushalt? Sind die Teil des Haushalts? Oder nicht? Vielleicht wollen die ja müssen die ausziehen, damit sie das Auto bekommen.
Ja.
Solche Scherze. Dann stehen da solche Sachen drin wie, das also es gilt für den Haushalt. Was ist der Haushalt? Haushalt sind zum Beispiel Ehepartner oder Einzelstehende oder eheähnliche Gemeinschaften. Was ist das? Wie dolle musst du deinen Mitbewohner mögen, damit das zählt? Und wie beweist du das?
Aber eheähnliche Gemeinschaft ist doch irgendwie definiert.
Ja, beweis es doch.
Ja, da muss man wahrscheinlich dann irgendwelche Gliedmaßen verschränken und vorzeigen. Keine Ahnung, wie das genau funktioniert.
Naja, auf jeden Fall. Im Detail ist es noch ein bisschen unklar. Und dann gibt es Einkommensgrenzen. Die Einkommensgrenzen werden anhand des zu versteuernden Einkommens der letzten beiden, der Schnitt der letzten beiden Steuerbescheide von den von dem Haushalt, von diesen letzten beiden zu versteuernden Einkommen, genau. Und dann noch gibt es noch Bonus für bis zu 2 Kinder unter 18. Und dann kommst du raus bei 3.000, also von 0, kann auch sein, dass du zu viel verdienst, dann ist 0. Oder dann zwischen 3.000 und 6.000 Euro, was du bekommst für vollelektrische. Sie haben natürlich die Hybriden auch reingenommen, weil natürlich. Und die Range Extender, die es überhaupt nicht mehr gibt, haben sie auch reingenommen.
Natürlich. Das ist cool.
Es gibt tatsächlich ja auch noch so lustige, da bin ich gar nicht sicher, ob die reinfallen oder nicht, solche Serial Hybrids, die wie ein Range Extender funktionieren, aber dann einen Elektromotor zum Fahren benutzen.
Das macht er, ja, okay.
So, aber jetzt, die Frage ist jetzt, wenn man da reinfallen sollte und 3.000 bis 6.000 Euro bekommt, was macht man denn nun? Was möchte man da jetzt irgendwas kaufen oder leasen? Leasen geht auch, ne? Und mit 6.000 Euro, und du musst 3 Jahre halten. Also du musst jetzt 3 Jahre das Ding halten und für 6.000 Euro zum Beispiel kriegst du so ungefähr mehr oder weniger plus minus halt für 3 Jahre ein Auto geleast. Da gibt es jetzt eine Handvoll von Modellen, die so grundsätzlich in Frage kommen. Die kann man sich auch mal durchgucken. So Dacia Spring zum Beispiel ist interessant, weil Dacia jetzt noch bis Ende Februar nochmal 5.000 Euro Rabatt gibt. Das heißt, diesen Dacia Spring gibt es jetzt für 7.000.
Was schon echt eine Ansage ist. Also das ist schon wirklich sehr wenig Geld für erstaunlich viel Auto. Also ein kleines Auto, aber und Plastik und so. Aber es hat halt, ich habe gezählt, 4 Räder, ein Motor drin, kann es lenken, es fährt nach vorne und rückwärts, wenn man irgendeinen Knopf drückt. Und das ist erstaunlich okay. Also, ja.
Dann gibt es solche Sachen, die so ein paar China-Modelle sind nicht ausgenommen, ja, explizit. Also China-Modelle, sowas wie den Leap-Motor T03, das ist so Größe wie ein Fiat 500 mehr oder weniger.
Ungefähr, ja.
Und auch recht günstig und so, aber das muss man sich mal anschauen. Ich habe mal bei Leapmotor, kannst du auf der Website so klicken, so ich hätte gerne eine Probefahrt. Dann kriegt irgendein Opel-Händler deine eine E-Mail generiert und dann ignoriert er dich. Das ist.
Nee, natürlich.
Was war mit meinem Vorschlag, Timo, an dich?
Also erstmal hier, Leapmotor, mehr E für D und ich lieb's.
Ja, finde ich gut. Ja. Ich bin Fan. Jetzt schon.
Ja, also. Und das ist halt die Frage bei den China-Modellen, ob die jetzt alle so eine nervige Klingelparty sind wie der Funky Cat.
Vermutlich hätte man beim Funky Cat genauso wie bei den anderen, braucht wahrscheinlich nur irgendeine blöde Sicherung ziehen und dann passt die Sache auch wieder. aber auf der anderen Seite, also das ist super nervig, aber wenn du halt überlegst, für wie wenig Geld du dann ein Auto bekommst, also angenommen, du könntest ihn wirklich für 49 Schleifen leasen, das ist schon sehr, sehr, sehr ordentlich dann. Dann kannst du auch ein bisschen bimmeln lassen. Also, ich bin schnell genervt, aber andere Leute sind wirklich völlig schmerzbefreit, was Autos angeht.
So, Alex hatte gesagt, ich bin noch so ein Fan von BYD, ne?
Ja, und da gibt es ein Modell, zu dem ich eigentlich nichts weiß, aber Dolphin Surf ist einfach eine Ansage. Also allein der Name finde ich zu kaufen, 100%. Und schöne Farbe. Keine Ahnung, ob es den auch in anderen Farben gibt. Aber BYD ist einfach ein Hit. Ich weiß gar nicht, was der kostet. Steht das da irgendwo?
Das steht da nicht, lustigerweise. Das ist ganz interessant, wie die jetzt auch diese Hersteller noch nicht reagiert haben. Also Leapmotor hat das jetzt auf der Seite stehen mit diesem Angebot, aber die anderen alle noch nicht. So irgendwie musste irgendwo nachsehen und was da herkommt. Und BYD hat einen Flagship-Store so am Stachus jetzt zum Beispiel.
Oha, okay.
Und die ganzen anderen chinesischen Automarken auch so in der Innenstadt, alles Showrooms. So, das ist
okay. Sehr gut.
Sehr beeindruckend, was sie da jetzt sehr schnell hingestellt haben. Und die andere Frage, die sich da anschließt, so ein bisschen, da ist jetzt ein gewisser Topf von Geld bereitgestellt, der sollte so 2-3 Jahre irgendwie reichen. Was macht denn das jetzt mit dem Gebrauchtwagenmarkt für elektrische? Mhm. Diverse Stimmen meinen, die Gebrauchtpreise müssten jetzt sinken. Leasinggesellschaften fürchten, dass die Gebrauchtpreise, die Restwerte von ihren Autos ihnen jetzt um die Ohren fliegen, aber das ist ja dann hauptsächlich deren Problem. Mhm. Wenn jetzt also neue Leute auf den Neuwagenmarkt gestoßen werden, die sich niemals einen Leapmotor irgendwie neu gekauft hätten, aber jetzt vielleicht doch, oder einen Dacia Spring oder irgendwas. Oder wenn jetzt Leute, die schon ein etwas älteres Elektroauto haben, das jetzt rausschmeißen, durch ein neues ersetzen, wenn dann der Gebrauchtwagenmarkt jetzt halt doch mit sehr vielen elektrischen bestückt werden sollte, dann könnte es sein, dass die Preise dort auch purzeln. Ich habe jetzt neulich geschaut, bevor das jetzt alles irgendwie klar war, was denn so am unteren Ende von Elektroautos gebraucht so rumfährt. Und ich habe jetzt da halt gesehen, dass zum Beispiel Haufen Renault Zoes jetzt da sind, mhm, so für 5.000 Euro. Plus, minus Mietbatterie, das ist da noch mal ein bisschen schwierig. Aber das ist halt auch, Zoe ist ein bisschen Klapperkiste und so, die Gelenke springen manchmal raus, weil das Ding zu schwer ist für die Aufhängung, wie beim Tesla. Mhm.
Ja.
Es zickt ein bisschen beim Laden, aber sonst ist ja sehr gut.
Ja, wie bei den meisten Männern über 40. Auch zu schwer für die Gelenke, springt auch da was raus. Ich spreche aus Erfahrung.
Leo, bei dir nicht. Die meisten, habe ich gesagt. Leo, einfach die eiserne Maschine, weil ich immer so.
Repräsentative Runde.
Nee, ich wollte von. Basti hatte ja die Zoe da.
Ja, also die geht auch klar. Also die ist kein geiles Auto, aber die geht klar. Die ist genauso wie der Leapmotor oder wie sie alle machen. Ich. Vier Räder fährt meistens vorwärts, wenn man das möchte. Und das, also für 5.000 Euro kannst du auch nicht viel falsch machen. Also
war der kleine Dacia nicht der Dongfeng, irgendwie der umgebrandete?
Das kann gut sein, ja.
Der Spring. Hast du den mal gefahren, Basti? Bist du den mal gefahren?
Den Spring? Nee, bin ich nicht gefahren, tatsächlich.
Der Preis ist halt echt, das ist in dieser Doppelkombination schon sehr lustig, ja, ja, oder? Also man kann sich gar nicht vorstellen, dass der für 7.000 Euro irgendwie wirklich schlecht sein kann. Auf der anderen Seite.
Und dass da ein Akku drin ist.
Ja, ja. Also wer weiß, ob da wirklich ein Akku drin ist.
Die Akku kommt ohne Akku.
Da ist irgendwie einfach so eine Spule drin, wo du.
Die Akkugröße ist ganz interessant. Das unterscheidet sich bei diesen kleinen halt auch schon jetzt relativ stark, dass der, ich glaube, Dacia Spring kommt mit 27 Kilowattstunden oder sowas, der Leapmotor aber mit 37. Und 37 ist schon recht ordentlich, 27 ist wahrscheinlich ein bisschen spannend für viele Leute. Ich komme jetzt mit 10 klar, aber auch nicht richtig. Also das ist so ein bisschen, muss man sich halt darauf einstellen, was man da macht. Und bei dem Dacia Spring fehlt auch vieles, also CCS fehlt in der Basisausstattung, Klimaanlage fehlt, glaube ich, komplett, und du musst eigentlich noch 2.000 draufrechnen, wenn du ein kleines bisschen an Komfort haben willst. Ich habe die anderen älteren Kisten nochmal so durchgeschaut auf mobile.de, sowas wie den BMW i3. Möchte man da jetzt vielleicht einen von den letzten i3 kaufen? Weiß ich nicht, aber die sind auch nochmal teurer geworden seit dem letzten Mal, wo ich geschaut habe, weil das so Sammlerstücke sind.
Ja, das habe ich mir auch irgendwie angeschaut, weil der, ich finde den weiterhin irgendwie attraktiv. Mir gefällt der auch weiterhin, aber das ist nicht okay. Also preislich ist der einfach nicht in Ordnung. Also das letzte Mal, als ich geguckt habe, lag der immer noch bei knapp 20.000, was halt für eine ordentlich ausgestattetes Ding. Und wenn ich dann aber halt vergleiche, ich kann für 5.000 eine Zoe kaufen oder für einen vierfachen Preis ein i3, das ist es nicht wert.
Mhm. Ja. Und da gibt es ja jetzt eine ganze Reihe von Kisten, die man vielleicht sich anschauen kann. Alles, was jetzt so seit dem ID3 gekommen ist oder die entsprechenden von Skoda und von Dingsbums, von Seat und so. Nicht sicher, wie weit man da zurückgehen mag und wo da noch ein sinnvoller Support ist und was, wo sich das so ein Ding irgendwie lohnt. Und man kann sich die Versicherungsklassen anschauen, der zum Beispiel der Dacia Spring ist bei den Versicherungsklassen recht günstig, die anderen irgendein Citroën irgendwie seltsamerweise voll überhaupt nicht. Da zahlt sich dusselig dann für den Citroën irgendwas, weil, keine Ahnung. Und das muss sich, glaube ich, jetzt jeder irgendwie genau selber anschauen und durchrechnen. Wenn man die Option hätte, auch einen Firmenwagen zu nehmen, dann ist die Rechnung nochmal komplett anders. Mhm. Wenn man aber jetzt die wenn jetzt so, VW hat auch nochmal, glaube ich, bis März jetzt nochmal 5.000 Euro extra Rabatt und dann kann man diesen Privatrabatt drauf tun und dann findet man vielleicht was. Ich weiß es nicht. Es ist die Diskussion durchaus auch berechtigt. Vielleicht hätte man diese Förderung vielleicht auch lassen sollen, weil der Markt jetzt schon relativ weit ist und so. Aber dadurch, dass jetzt eben das nur auf Privathaushalte geht und Privathaushalte eigentlich jetzt so nur ein Drittel von Neuwagen kaufen insgesamt, ist halt weiterhin jetzt auch ein anderer großer Marktteil oder Käuferteil, die Firmenkunden, die halt von diesen Rabatten jetzt nicht profitieren, haben halt jetzt möglicherweise auch die Hersteller einen Anreiz für Firmenkunden oder für Privatkunden, die aus dieser Förderung rausfallen, bessere Angebote zu schneidern, weil die halt ihr CO2 wegbringen müssen.
Mhm. Ja, also, bin ich gespannt.
Irgendwas passiert jetzt. Aber was passiert und was mache ich? Ich habe keine Ahnung. Ich würde jetzt den Smart wahrscheinlich noch mit Gewinn losbringen.
Mit Gewinn?
Ja.
Aber dann kein Smart mehr.
Dann kein dann Smart kein mehr. Smart oder den Smart behalten und mit dem Smart so die kleinen Fahrten wegfahren. Die weil der auch nichts kostet, ja. Aber dann für die etwas längeren, die geleasten Leap-Motor oder irgendwas nehmen. Das geht ja auch. Also, das ist aber auch Quatsch, zwei kleine Autos zu haben statt ein großes.
Ja.
Wie kann man die zusammenhängen?
Ja. Die können irgendwie aufeinander schnallen oder so.
Also, ich hatte gedacht, wenn die Förderung kommt, dann bin ich schlauer, aber es ist nur komplizierter geworden, für mich zumindest. Und die anderen Detailfragen, so wie Versicherungen sollte man sich vorher anschauen, was man dafür herkriegt und welche Klassen die Dinger haben. Da gibt es auch teilweise so, je nach Ausstattung ist es eine andere Klasse und so, aber manche Autos sind halt unreasonably teuer, wie der Ioniq 5 zum Beispiel.
Mhm.
Ja. Und dein Ioniq 5, auch lustig. Wie viel Volt hat die 12-Volt-Batterie bei dir?
Also jetzt wieder 12, aber letzte Woche 0. Das ist wieder eine ziemlich, ziemlich gute. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich hatte den angeschlossen und gesagt, laden jetzt bitte pausieren in der App, weil Strompreise gerade hoch, wollte ich dann abends im Bettchen wieder anmachen. Und dann konnte man so zusehen, wie die 12-Volt-Batterie einfach auf null runtergefahren ist, immer ein paar Stunden. Ich habe jetzt eine andere Batterie bestellt, weil das ist einfach nicht okay.
Mhm.
Ja, Hörer Michael hat mich nochmal darauf hingewiesen, seitdem er die so eine EFB-Batterie hat, hat er keine Probleme mehr. Und die 90 Euro, ich war so wütend, es hatte minus 10 Grad draußen und ich musste diese scheiß Batterie wieder aufladen und es geht ja dann nichts mehr in der Karre. Und es ist eh komisch, ne? Ich habe den Kofferraumdeckel aufgemacht und dann geht er so, der geht er elektrisch hoch und dann mache ich ihn wieder zu und dann jammert er schon so vor sich hin so. Und das war so der Moment, wo ich dachte, Moment mal, der Kofferraum wird aus der 12-Volt-Batterie gespeist. Spannend. Okay, ist wohl so.
Ja, sicher.
Ja, natürlich. Und ja, jetzt ist das auch so eine Never-Ending-Story.
Gut. Ja, also sag mal Bescheid. Ein paar Hörer haben gesagt, sie haben sich diesen Dacia Spring geshoppt, weil das ist so wie geschenkt, ja. Einer hat, was hat er noch geschrieben? Jemand anders hat sich einen noch irgendwas Kleines bestellt. Also, wenn ihr da drunter fallt, sagt mal Bescheid, wenn ihr was klickt und ob ihr ein gutes Angebot seht, weil es noch relativ undurchsichtig ist, was da wo irgendwie hergeht. Und das wird sich wahrscheinlich auch im Laufe des Jahres, wenn jetzt diese Angebote bis März fertig sind, noch irgendwas wurschteln und dann kommt im Mai die endgültige Richtlinie und die Websites zur Beantragung und sowas. Man könnte ja mal schauen. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich weiß allerdings, dass ich mir Kaffee machen kann. Dank Bastis Kaffeemaschinenspende. Es ist jetzt eine weitere Vollautomat hier gelandet, nämlich ein De'Longhi Cappuccino. Dieses Ding hier.
Der heißt De'Longhi Cappuccino.
Das ist die Die alte war die Magnifica.
Ja,
und
ja.
Das neue ist jetzt De'Longhi Cappuccino. Und ich hatte ja auch schon mal eine De'Longhi mit so Smart und Bluetooth und ein Display und so
diese
weiter.
Diese High-End, ja.
High-End, ja. Und ja. Das ist jetzt diese Cappuccino-Maschine, die ist offensichtlich in der Entwicklung zwischen meiner alten und so einer High-End-Maschine. Und ich weiß nicht, was die genommen haben, wie sie dieses User-Interface sich ausgedacht haben.
Es steht da, sehr lustig, dass auf dem Display so Cappuccino steht. Und dann so ein Balken, so bam, 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 bam.
So ein Progressbar, genau. Ja, ja. Basti, hast du die auch mal bedient?
Natürlich habe ich die bedient. Ich habe die ja ausgesucht und habe sie eingerichtet und habe sie eingestellt, damit sie ordentlich Sachen produziert. Die hatte ja, die war ja im Haushalt der Schwiegereltern im Einsatz. Und das Lustige ist, die kann normalen Kaffee, aber die kann nur Cappuccino. Die kann keinen Latte Macchiato oder irgendwas.
Wie heißt sie?
Deswegen heißt sie Cappuccino.
Die Frage lag mir auf der Zunge. Also kann die wirklich nur Cappuccino?
Die kann Espresso, die kann Lungo und die kann Cappuccino.
Also wenn wir ehrlich sind, kann die nicht wirklich Espresso, oder?
Also wenn du sie einstellst und auf die Art von Espresso stehst, ist das okay. Also die kann halt so Espresso, wie so ein Vollautomat Espresso kann. Das ist das ist Espresso-ish. Also das ist so, wenn du in die meisten Cafés gehst, so, und jetzt nicht Specialty-Coffee-Cafés gehst, ist das oftmals so die Art von Espresso, die du bekommst. Weil die meisten
Wenn Cafés du an die Tankstelle gehst und ein Espresso kaufst.
Das auch. Aber ich weiß nicht, was für Cafés du sonst gehst, aber die meisten...
Ja, Tankstelle halt.
Ja, in Wiesbaden ist einfach
anderes Plastik. Espresso trinken.
Ich gehe.
Zu Shell.
Natürlich.
Wie heißt denn ihr Restaurant, ihr Café? Shell, schon mal gehört?
Naja, aber der Kaffee, der rauskommt, ist ziemlich genauso wie bei der alten De'Longhi, die ich da hatte. Die ist nur viel leiser beim Mahlen und beim Pumpen. Das Verfahren der Brühgruppe ist genauso laut.
Ja.
Also das ist ähnlich.
Ah ja, okay.
Aber auf jeden Fall, das User-Interface ist ganz interessant. Da ist so ein zweizeiliges Display, wo halt der Status angezeigt wird oder Fehler. Wenn er jetzt irgendwie kein Wasser mehr hat, dann steht da, mach mal Wasser.
Ja.
Und aber interessant fand ich die Auswahl der Knöpfe und Taster, die sie sich ausgedacht haben.
Das war völlig gestört.
Sehe ich das richtig, dass da eine riesige Taste ist, auf der einfach Cappuccino steht? Ja.
Also die Tasten, die wir dort sehen, ist Power Button. Dann drunter ist ein P, das steht für Menü.
Okay. Achso, das ist sicher so ein Programm.
Programm
wahrscheinlich.
Ja, okay.
Dann darunter ist eine Taste für Spülen. Hier, das ist Spülen. Das musst du eigentlich nie machen, weil das macht sie von alleine beim Ein- und Ausschalten. Also die Taste ist komplett überflüssig.
Okay.
Auf der rechten Seite haben wir eine Tasse, zwei Tassen und Heißwasser ausgeben.
Okay.
Du kannst hier links statt dem Milchtank kannst du auch eine Heißwasserausgabe dranhängen, wenn du Tee möchtest oder so.
Genau.
Ja?
Oder dir ein Espresso verlängern willst. Genau.
Oder eine Gemüsesuppe rauskommen
soll. Genau.
Richtig. Richtig. Und in der Mitte hast du einen großen Drehknauf. Den kannst du drehen und oder drücken.
Ja? Und was exakt passiert, wenn du den drückst?
Wenn du den drückst, dann veränderst du die Stärke.
Achso, deswegen sind da Kaffeebohnen drauf.
Du musst erst drehen und dann drücken.
Und drehen, wenn du an diesem Schalter drehst, dann bekommst du, dann wählst du die Größe deiner Tasse aus. Ja? Also, und dann steht im Display, wenn du den drehst, dann steht da kleiner Kaffee, mittlerer Kaffee, normaler Kaffee, großer Kaffee, sehr großer Kaffee oder mein Kaffee.
Nein. Ich weiß, wo die bei dir steht, aber was bedeuten diese Einheiten?
Naja, kleiner Kaffee ist halt ein Espresso und dann kannst du halt irgendwie 20, 40, 60, 90 Milliliter und dann kannst du mein Kaffee kannst du programmieren, indem du die Tassentaste so lange gedrückt hältst, bis deine Tasse voll ist und dann hast du mein Kaffee programmiert. Aber du kannst auch nur eine Größe programmieren.
Ja.
Bei der High-End-Maschine konntest du User-Profile anlegen. Kannst du verschiedene Tassen so, ja, und alles einstellen. Das geht hier
aber
nicht.
Aber der Punkt hier ist natürlich, statt dir für das Geld der High-End-Maschine, kannst du dir zwei von denen und noch sehr viel Kaffee kaufen. Mhm. Und dann kann jeder auch seinen Malgrad anders einstellen, andere Bohnen rein und plötzlich kannst du auch zwei User-Profile mit meinem Kaffee haben. Das ist halt die smart.
So, und dann kannst du also mit diesem Drehdings, der funktioniert nicht so super. Also musst du ein bisschen so, wenn du zweimal klickst an dem Drehding, dann kann es sein, dass er nur einen weitergegangen ist. Also musst du lesen, ist mein Kaffee und so weiter. Dann kannst du Stärke einstellen, durchdrücken. Und dann drückst du auf die Cappuccino-Taste, wenn du ein Cappuccino willst, und ignoriert er alles, was du eingestellt hast. Und lässt einfach seinen Standard
Cappuccino raus.
Seinen Standard Cappuccino raus. Du kannst an diesem Cappuccino-Rezept kannst du halt auch nur verändern, wie viel Milch, wie viel Wasser schiebe ich da durch. Das kannst du einstellen, dann passt das halt auch zu deiner Tasse möglicherweise oder zu deinem Glas. Und das, du siehst hier auch noch, wenn du im Menü bist, die Spülen-Taste hat hier so ein kleines OK daneben und die Wassertaste hat so ein kleines Escape daneben. Ja, die beiden kannst du auch noch in dem Menü als OK und zurück verwenden. Das geht nicht über den Drehknopf, sondern das geht über die beiden Tasten. Und das User-Interface ist ein bisschen weird, weil das war bei der billigen alten Maschine eigentlich besser. Weil da hast du zwei Drehrädchen gehabt für wie viel Wasser und wie viel Bohnen. Und es hat eine Sekunde gedauert, bis es eingestellt war. Und bei dem musst du jetzt halt hier klicken und drehen und das lesen. Und dann, es geht schon, aber ist ein bisschen strange schon.
Was ich auch schön aber an der finde, sind die Progress Indicator, die einfach wie ein Terminal sind.
Ja, so ASCII-Art.
Genau, ist einfach fantastisch. Also das hat mich persönlich schon abgeholt.
Sind da irgendwo so animierte Bohnen, die dann auf dem Display erscheinen? Oder das haben sie das nicht hinbekommen mit dem?
Nee, das ist einfach nur ein bisschen ASCII. Und dann steht da Kaffee und spülen und bitte Kaffeesatzbehälter leeren und sowas.
Natürlich.
Ja, und der Milchschaum, der rauskommt, ist okay. Das ist funktioniert. Okay. Und dann kannst du halt links an diesem Drehrädchen am Milchtank einstellen, wie viel Schaum kommen soll. Und wenn du ganz nach rechts drehst, dann wird der gespült und dann kannst du wieder in den Kühlschrank stellen. Und ist völlig okay. Bisschen strange, aber geschenkter Gaul und so weiter. Also, Dankeschön.
Ja. Gern. Jetzt ist sie wenigstens in Händen, die sie benutzen.
Und Chat fragt, ist der Wassertank groß genug für eine Bütze und so Tasse? Ja, passt drunter, passt rein und so. Ich habe jetzt meinen Kaffee so eingestellt, dass dreimal mein Kaffee füllt eine Bütze und so Tasse auf.
Dreimal.
Also das war nicht in der Lage, das in einmal zu füllen, anders gesagt. Okay, ja, okay.
Drei mein Kaffee macht eine Bütze und Tasse voll.
Wenn du sehr großer Kaffee gewählt hast, wie sah denn dann eine Bütze und so Tasse danach aus?
Sehr großer Kaffee sind, glaube ich, 120 Milliliter und ich habe jetzt dreimal 150 eingestellt.
Okay. Sehr großer Kaffee, 120 Milliliter ist ja auch irgendwie lustig. Also ich meine,
es ist halt ein Logo. Ja. Also, weil der Nummer ein Kaffee ist halt eigentlich ein Espresso.
Und ja, okay.
Das ist schon großer Kaffee. Das sind schon ganz schön seltsame Espressi. Also wenn ich einen hell gerösteten Espresso mache, ist ein doppelter Espresso 50 Milliliter.
Ja.
Und da ist das Verhältnis schon weit entfernt von 2:1. Also von daher ist es schon, kann man machen.
Meine Ember, die fasst 240 Milliliter. Mhm. Hast du die gleiche Größe, Basti? Oder hast du eine andere Größe von der Ember?
Das ist die große, oder? Ich bekomme da auch 250 rein.
Stimmt schon, das geht.
Also da geht
das
auch geht. 260 rein, da ist sie aber ganz schön voll. Aber da müsst ihr die Größe haben.
Ja, da haben wir die gleiche. Okay.
Selbe Größe.
Mhm. Ja. Ist okay. Ich benutze jetzt mal eine Weile muss mal gucken, der Satzbehälter ist ein bisschen größer. Die Pucks sehen auch völlig anders aus als in einer anderen Maschine. Okay. Also ich weiß nicht, was die anders macht. Sehen feuchter aus. Weiß nicht, was gut, schlecht.
Aber sie sind nicht Brei.
Nee.
Also sie sind schon noch feste Pucks. Mhm, okay, dann ist das im Grunde auch okay, würde ich sagen.
Ja. Benutze dieses Mal ein bisschen. Da waren 400 Tasten auf dem Zähler drauf. Ich mache das jetzt nächsten Monat nochmal 400 Tasten drauf und dann passt schon. Gut. So, ansonsten noch kurzer Hinweis. Die Icon Factory hat wieder einen Kickstarter. Die haben immer Probleme mit ihren Spielen so ein bisschen, die vom Boden zu bekommen. Jetzt machen sie einen neuen Kickstarter für ein Arcade und dann möchten sie, wenn der Kickstarter, also der ist schon finanziert jetzt, aber sie möchten noch Stretch Goals haben, wenn ihr da Interesse habt. Und die Spiele werden dann für alle gratis veröffentlicht, mal bei der Icon Factory im Kickstarter $10 einwerfen. Das kann man mal machen. Gut. Ansonsten kommt Bits und so heute auch mit freundlicher Stützung von Calonic, dem Iconic Calorie Tracker. Und, nochmal hier, das ist der Michael, der Hörer, der selbst hier seine App hochhält. In Wirklichkeit ist sie kleiner. Das
ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist der Mann einfach sehr klein, das ist so ein Pro Max.
Ihr könnt euch hier im Video mal die App auch mit anschauen. Das ist also ein Tracker, der euch die Kalorien mitzählt. Wie vorher gesagt, es ist eine Hausnummernschätzung, da ist ChatGPT dahinter. Es ist nicht so wie der AI-Pin, der einfach nur irgendwas sagt, sondern es hat halt das Weltwissen von ChatGPT dahinter. Und dann kann man halt sagen, hier ein einzelner Leibniz-Keks zum Beispiel. Oder man kann sagen, eine Portion Lasagne oder eine Portion Reis mit Dahl. Und dann rechnet das Ding die entsprechenden Nährwerte aus und merkt sich das, rechnet das zusammen. Und ihr müsst nicht mal tippen, ihr könnt das rein diktieren oder halt ein Foto machen. Und das wird dann Kohlenhydrate, Fettmenge, Eiweiß ausgerechnet, CO2-Wert wird mit ausgerechnet für die Sportler, das Protein. Und nimmt zumindest diesen Arbeitsfaktor aus der Ernährungsumstellung ein bisschen raus. Das kann man einfach schnell machen. Und er hat hier neulich schon mal um Feedback gebeten und da ist einiges reingekommen. Hauptwunsch war, dass dass auch die Nährwerte über die Apple Health Funktion speichern zu können. Und das sollte jetzt dann demnächst in das mit einem neuen Update dann kommen. Dann wird dann kann man die Daten über Calonic erfassen, in Apple Health reinspeichern und dann an anderer Stelle im System weiterverwenden. Das müsste so langsam sogar schon ins Testflight hineinfliegen. Da könnt ihr auch euch gerne melden, denke ich. Und immer ausprobieren, wenn ihr dort testen möchtet. Und neben dem HealthKit sollen noch weitere Werte zukünftig gelockt werden, nämlich gesättigte Fette, Ballaststoffe, Zucker, Natrium, Salz, Wasser, Koffein, Alkohol. Das heißt, ihr macht ein Essen von einem Foto, das wird dann übertragen, in Apple Health reingespeichert, respektive dann auch zu Google Fit. Und dann könnt ihr das mit anderen Apps, mit Schlaf, mit was auch immer ihr da gerne habt, auswerten und matchen und euch dann überzeugen davon, dass je mehr Koffein ihr in Form von lustigen Kaffeedrops ihr euch reinhaut, hier sowas zum Beispiel, desto besser könnt ihr schlafen. Oder auch nicht.
Aber wer es nicht trackt, der weiß es nicht.
Also, lass mal sehen, hier habt ihr dann die entsprechenden Übersichten, könnt ihr auch noch die Screenshots durchgucken, Gewichtstagebuch führen, Fastentracker ist drin. Der Calonic, calonic.com, der Iconic Calorie Tracker von Michael aus München. Der hat selber damit abgenommen mit dem Konzept. Und Update ist in Arbeit. Und wenn ihr jetzt möchtet, noch einen Monat Free Trial abstauben. Das wird dann später mal zu einer Woche. Und für Bits und so Hörer gibt es 10€ Rabatt. In den Shownotes steht das, wie das funktioniert. Herzlichen Dank an Michael und Calonic für die Unterstützung. So, was gibt's zu picken, Alex?
Den Handspiegel, Hand Mirror, ist in einem Update erschienen. Das Update hat so ein bisschen gedauert. Das ist von einem Indie-Entwickler, der heißt Rafa. Und der macht eine Software, für die man Fotobooth viele Jahre missbraucht hat. Und zwar, wenn man vor so einem Meeting kurz mal schauen wollte, ob man irgendwas noch zwischen den Zähnen hat.
Es ist wahr.
Es ist wirklich wahr, das stimmt schon. Oder ob die Frisur sitzt oder das Cap. Oder man schaut auf einen Blick nach, ob man die richtige Kamera ausgewählt hat, das richtige Mikrofon und dass man sich selbst und seinen Hintergrund vielleicht nochmal kurz anschaut, bevor man ins nächste Meeting stolpert. Und das ist eine sehr schöne Mac-App, muss man ernsthaft sagen. Also die macht diese eine Funktion, die zeigt euch im Bild und sie kann noch so ein paar Pro-Funktionen gibt es. Also du kannst jetzt in der neuen Version kannst du ein kleines Foto machen, wenn du halt schnell irgendwie Schnappschuss von dir möchtest, geht das mittlerweile. Und es gibt auch irgendwie, er macht so ein bisschen Spiele mit Kamera und du kannst Reaktionen ins Bild werfen, aber letztendlich ist es eine Kamera-App, die Kamera schnell scharf schaltet und schaut, ob du irgendwie richtig sitzt und dafür ist sie gemacht und es kostet auch entsprechend wenig, also es kostet irgendwie ein paar Euro, unter 10€ auf jeden Fall und ich finde es sehr liebevoll einfach und das kann man, glaube ich, für vieles verwenden. Einfach, wenn man mal die Kamera. Manchmal muss man ja auch irgendwie, als ich hier die Wände hinter mir angebracht habe, wollte man natürlich wissen, was die Kamera so sieht. Und dann kannst du diese Anwendung benutzen, wofür du auch QuickTime benutzen könntest, aber du kannst dort auch eine schöne Anwendung benutzen für diese Anwendung. Und das ist HandMirror in meinem Fall. Hat, glaube ich, so Funktionen. Ich habe keinen Notch-Mac, aber man kann es, glaube ich, so konfigurieren, dass man auch einfach auf den Notch drückt, ohne das Menütastensymbol zu bemühen. So Kleinigkeiten, die man halt mit einer aktiven Kamera machen kann.
Mhm.
Und HandMirror in Version 4.
War das die App mit dem schönen Easter Egg, was man finden kann?
Ja, schöne Easter Eggs sind drin. Sehr schöne Icons für die Menüleiste, finde ich, sind dort vorhanden. Und wie gesagt, diese Fotofunktion ist neu und ganz lustig. Also ich meine, wer so Selfie-Bedarf hat, man kann halt schnell ein Foto auch von sich knipsen.
Mhm.
Das ist eine Spielerei, aber letztendlich eine App zu haben, die schnell dein Videobild zeigt und ob dein Mikrofon zum Beispiel funktioniert, ist durchaus in der heutigen Zeit hilfreich. Und also wer das oft macht, der ist da sehr gut bedient mit einer App, die hübsch ist. Und weil die macht ja Spaß und da muss man nicht oft klicken und Videoaufnahmen in QuickTime starten und all so ein Quatsch.
Mhm. Gut, Link in den Shownotes von der 988. Wie schreiben wir hier unsere Shownotes? Wir haben das bisher gemacht mit Quip. Das war
Quip. Ja, nicht nur bisher, also du musst ja sagen, 10 Jahre oder so.
Ja. Gehabt.
Ja.
Solange es Quip gab.
Und jetzt hat irgendwie letzte Woche oder vor die letzten 4 Wochen hat Quip 2-mal mein Dokument weggeworfen. Das habe ich auf dem iPhone angefangen, habe reingeschrieben, komm später zum Mac, Dokument ist weg, ich war traurig. Dann habe ich gesagt, nehmen wir Google Docs. Sagen alle, ja, okay, nehmen wir halt Google Docs, passt schon. Alex sagt, nein, Google Docs, schlecht.
Nein, stopp. Ich habe ja nicht viele Prinzipien, aber da war ganz klar das Limit erreicht.
Ja, und Google Docs ist grundsätzlich natürlich schon okay und das funktioniert schon, aber tatsächlich, ich muss Alex ein kleines bisschen recht geben, auf dem iPhone Google Docs ist halt blöd, weil du jedes Mal, wenn du reingehst, das Dokument wieder suchen musst, das bleibt nicht offen. Und du musst jedes Mal wieder auf Edit klicken, damit du dann in dem Ding editieren kannst. Wenn du aus Gewohnheit reinklickst, dann macht er nur ein Toolbar weg, weil du unbedingt lesen möchtest, weil Docs nur zum Lesen und nicht zum Schreiben.
Ja, mobil,
Mann. Ich hol gleich eine Geige und spiele euch ein trauriges Lied, Leute. Ihr habt wenigstens eine verdammte App.
Das traurige Lied, das kannst du der Google Docs App spielen, weil die verdient viele traurige Lieder.
Weißt du, welcher App ich kein trauriges Lied spielen konnte, 10 Jahre lang oder 5 Jahre von den 10 Jahren lang? Der Quip App auf Android. Weil ich gesagt habe, aber weißt du was? Wie wäre es eigentlich, wenn ihr auf Android eine Web-App benutzt, so am Arsch, wirklich. Das ist einfach Web-Apps von wegen Sweet Solution. Das ist einfach kompletter Mist. Komm mal zu deiner Web-App, mit der du reden willst.
Genau. Und habe ich mir gedacht, wir leben doch jetzt im Jahr 2026 und wir haben diese AI-Agenten. Und wenn ich jetzt einen kollaborativen Texteditor haben möchte, der Markdown First ist und der genau diese Funktionen, die wir brauchen, halt Text auch umsortieren, so ein Outliner. Ja, es gibt ja Leute, die lieben Outliner, aber es gibt ja keine gescheiten Outliner. Aber wenn du jetzt so einen Markdown-First-Outliner hättest, der synchronisiert und so kollaborativ Markdown-Outlining macht, wieso lasse ich das einfach nicht in den Codex schreiben? Ja, habe ich zusammengeschrieben, wie ich das gerne hätte. Und dann hat der in 2 Stunden hier diese App ausgespuckt, diese Web-App, Runko. Heißt die. Habe ich einen finnischen Namen genommen, weil für Alex.
Wurde dir der Name vorgeschlagen oder hast du den gewählt?
Ich habe gesagt, ich möchte was das Konzept von Outlining auf Finnisch darstellt. Und Runko bedeutet Baumstamm.
Sehr gut.
Und ich habe Sanna eben noch während der Sendung den Namensvorschlag, ich habe die Geschichte erzählt, dass ich unzufrieden war und Timo musste sich dann einen finnischen Namen überlegen und so weiter. Und dann hat sie nur zurückgeschrieben, es klingt harsh, sehr harsh.
Die App ist auch harsh.
Es klingt auch wenn es schon auf Finnisch harsh klingt, auf Deutsch klingt es nämlich sehr harsh.
Ja,
Ronco.
Das muss man einfach mit ein bisschen mehr Gefühl sagen. Dann geht das.
Runko.
Ich finde, es braucht so ein Baumstamm-Icon dann auch noch.
Ja,
müssen wir mal
Ich weiß auch schon, wie das aussehen muss, nämlich so ein Biber, der an so einem Baumstamm nagt, aber oben ist der Baumstamm so ein angespitzter Bleistift. Das ist
sehr gut.
Oder mehrere Biber bei
sehr kollaborativ. Süße Biber. Weißt du, wer gut Biber machen kann? Image Playground. Das ist ein Hit. Da kommen die besten Biber raus.
Ich habe gesehen, Disney hat jetzt einen neuen Biber-Film. Ist der gut?
Unwahrscheinlich. Hast du schon mal einen guten Biber-Film gesehen?
Ja, eben nicht.
Biber-Film-Witze hier einsetzen.
Ist Paddington ein Biber?
Nein, das ist ein Bär.
Also, oh. Ja, ist ein Bär, okay.
Der heißt literally Paddington Bär. Paddington Beaver. Ah, na klar, wir kennen ihn alle.
Bei Paddington können schon einige Missverständnisse aufkommen. Insofern bin ich da mal ganz über Alex.
Ein Hut auf. Dein Biber muss auch so einen Hut aufhaben, ja. Wie Paddington.
So ein Regenhut. Das furchtbarste Icon der Welt. Drei Biber, alle Krawatten
den,
und irgendwelche Hüte auf.
Ich sehe schon vor mir diesen Image Playground Biber mit so einem Paddington Hut, der diesen Baumstift isst.
Ja, das müssen vier Biber sein. Vier
das Biber
ein
wildes Icon.
Auf jeden Fall hat der das ich habe so eine, im normalen ChatGPT habe ich die Spec ausdiskutiert, wie ich das gerne hätte. Mhm. Und dann habe ich das in Codex reingekippt, der hat es in 2 Stunden mehr oder weniger, also der hat in 2 Stunden so ein 5-Stunden-Fenster aufgebraucht und das hat dann soweit funktioniert. Mhm. Und jetzt läuft das mal hier mit Passkey-Login, mit Webpush, mhm. mit allem drum und dran und es hakelt noch, ja. Mhm. Gerade bei Basti hat der Passkey-Login gehakelt, weil er mit Firefox und einem YubiKey ankommt.
Leute.
Leo, da warst du noch nicht da.
mein Username ist literally Basti5, weil die ersten 4 verbrannt sind wegen irgendeinem Scheiß. Also, Firefox können wir kurz etablieren, dass Firefox einfach ein relativ normaler Browser ist, den es schon lange gibt. Ich logge mich also ein, dann kommt so mein Passwortmanager hoch, so, dieses Ding, erster Versuch, dieses Ding hätte gerne einen Passkey. Und dann habe ich gedacht, ich wusste ja, dass Timo das gebaut hat. Ich so, nee, Quatsch. Und macht dieses Passkey-Fenster zu. Zack, Login verbrannt. So, Basti 2. Ich so, okay, ich wusste jetzt, Passkey, ihr meint das ernst. Ich gehe also auf meinen Passwortmanager. Und so, ja. Möchtest du ein Passkey erzeugen? Ich so, ja, mach Passkey. Passwortmanager, düdelüd, ich denke kurz nach, mach ein Passkey. Und dann gibt er den normalerweise zurück an die Applikation. Die Applikation, nee, geh weg. Und dann habe ich gedacht, ich habe es falsch gemacht. Nochmal probiert, Basti 3. Hat nicht funktioniert. Ich so, weißt du was, mache ich Safari? Mache ich Chrome. Weil die Jungs hier gesagt haben, machst du Safari, machst nicht Firefox, böse. Mache ich Chrome, Basti 4, geht nicht, okay. Und dann sage ich, okay, ich mache Safari, Basti 5, geh so rein. Und dann Safari so, also von der Passwortmanager weiß ich gar nichts. Aber du könntest ein Two-Factor benutzen. Und dann habe ich halt den YubiKey rausgeholt, der ich gerade griffbereit hatte, und habe den halt reingesteckt und dann Safari, okay. Und seitdem kann ich mich auch in Firefox einloggen.
Aber nur mit diesem Hardware-Key. Ja. Das ist das Beste.
Das ist
super sichere Shownotes.
Sind einfach gut aufgehoben bei Basti.
Die sind so sicher, dass ich mich auf diesem Rechner hier nicht einloggen kann.
Das ist fantastisch. Und ich weiß halt jetzt auch, dass ich auf gar keinen Fall unterwegs auf dem Smartphone die benutzen kann. Das ist mein Backup-YubiKey, der in einem Safe Space ist.
Wenn Basti überfallen wird, können wir uns alle sicher sein. Unsere Shownotes sind sicher.
Korrekt.
Der Hardware-Key zu Hause liegt.
Ich überlege nochmal, ob das wirklich ein Passkey-Login sein muss. Aber es ist auch das Schöne, das habe ich jetzt ausprobiert, das geht mit Firefox irgendwie nicht auf Anhieb und das synkt hier nicht mit dieser Kiste, die den Login irgendwie nicht herkriegt. Irgendwer von den Hörern versucht es gerade. Grüße. Und ich bin nicht sicher, ob das führt sowas dazu, dass man sich in 2 Stunden so ein Prototypen rauslassen kann, führt es dazu, dass das irgendwie mehr Leute machen, die sich halt so eine kleine Spezial-App irgendwie selber zusammenwurschteln, oder bleibt das hier auf Nerd-Level, weil
wahrscheinlich bleibt
2 Stunden Zeit hatte?
Ja, glaube ich auch. Also ich meine, ich sehe das bei mir auch, weil das ist bei mir ähnlich. Wenn ihr irgendwie sagt, okay, das wäre jetzt irgendwie saupraktisch, dann diskutiere ich das mit einer AI meiner Wahl aus und dann fällt irgendwas bei raus und dann iterierst du noch 2 oder 3 Mal hin und her und hast dann so weit einen Prototypen, dass du wenigstens sagen kannst, das macht Sinn oder das ist einfach völliger Unsinn, das kannst du dir auch verreiben. Also ich habe ganz viel Zeug, was du dir einfach verreiben kannst. Aber das macht halt sonst niemand, weil die also das, du hast ja so ein paar Hürden, die du nehmen musst. Also entweder hast du sowas wie Codex, wo du eine CLI aufmachen musst und dann da reinhacken musst, oder Cloud Code, wo du auch CLI hackst rein, oder du hast dann sowas wie Cursor, Anti-Gravity, Windsurf, whatever, wo du halt ein VS Code aufmachst und ich mir nicht sicher bin, was schlimmer ist, eine CLI oder ein VS Code, also zumindest für normale Leute. Und solange du da nicht irgendwas hast, was eine hübsche Web-App hat und du einfach sagen willst, gib mir ein, und dann tippst du rein, was es haben will, und dann läuft es 15 Mal im Kreis und wirft es raus. Glaube ich nicht, dass das, weiß nicht, mein Dad hingehen wird und sich irgendeine Web-App programmieren lassen wird.
Es ist halt, das Ding hat jetzt lange nachgedacht und es hat 2 Stunden gedauert, bis zu diesem Punkt zu kommen, und heute nochmal 1 Stunde für irgendwelchen Quatsch mit den, es hat auch so Indikatoren, weißt du, wie beim Google Docs, in welcher Zeile ist der andere gerade, und du hast so Indikatoren, wer ist gerade live in einem Dokument, und du siehst hier, Alex on Mac ist gerade da und Timo on iPhone und so weiter, siehst du alles. Das hat jetzt aber halt 2 Stunden gedauert soweit, aber der OpenAI hat gerade ein Abkommen mit einer Bude geschlossen, die heißt Cerebras. Die versprechen halt so einen Faktor 10 bis 20 schneller zu sein mit sowas. Die haben selber sich Chips zusammengelötet, die halt diese Inferenz sehr viel schneller hinkriegen. Das wird dann auch mehr kosten. Aber wenn du überlegst, Codex wäre halt 10-mal so schnell. Du schreibst es hin und es ist sofort fertig. Das ist nicht 2 Stunden, sondern 1/4 Stunde. Mhm. Ist das dann ist auch irgendwas, oder? Die andere Sache, die Woche rumgegangen ist, war so ein Plugin für Cloud Code, wo einfach, das heißt Ralph, nach Ralph Wiggum, sowas, weißt du, so ein bisschen klein und dumm, aber durch Wiederholung kriegt er auch irgendwas irgendwann gebacken. Und die Idee ist so, dass du dein Cloud Code einfach so lange in Endlosschleife laufen lässt, bis er irgendwas zustande kriegt. Ja. Ist auch voll super für Anthropic, weil du machst halt Geld, Geldverbrennung gleichzeitig.
Ja.
Aber wenn du halt vorher dir überlegst, so, ich möchte die App so und so haben und meine Spec hinschreiben, dann gibst du das dem Ding über Nacht, und der arbeitet die ganze Nacht dran und kommt dann möglicherweise am nächsten Morgen mit irgendwas Sinnvollem zurück. Oder wenn es halt mit dem Cerebras beim OpenAI läuft, halt in 1 Stunde zurück. Und dann hast du halt was richtig. Ich hätte nie im Leben hätte ich das von Hand gebaut, weil es einfach Wochen gedauert hätte.
Ja.
Und zum Spaß eh nicht. Und vielleicht kriege ich das noch so rund, dass ihr euch alle einloggen könnt.
Wir müssen über die Schriften sprechen und so weiter, aber das ist, glaube ich, die Herausforderung in den nächsten Jahren wird definitiv, glaube ich, so Projekte nicht nur 80% fertig zu haben, sondern halt wirklich so, dass du sie wirklich haben möchtest, also diese 100% anzustreben, und die letzten 10-20%, die sind halt wahrscheinlich das Zeitaufwendige, was dann noch auf der Strecke bleibt heutzutage, und deswegen, das wird spannend zu verfolgen sein, und wenn du da rankommst, aber das ist wirklich, dass du ein Projekt, so wie du es fertig vorstellst, dann auch wirklich gebaut bekommst, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das ist ja nur, du sprichst zu einem Computer, der Computer macht Dinge. Selbst wenn du von diesen Dingen, die er machen soll, keine Ahnung hast. Und das ist schon relativ spannend.
Naja, und es sind halt so ein paar Feinheiten, da musst du halt selber auch ungefähr wissen, was du machen willst. Weil du brauchst es irgendwie hinter SSL, habe ich jetzt hinter ngrok gehängt. Du brauchst irgendwie diesen ganzen Schmuh für Webpush, musst du diesen Key erzeugen. Das musst alles ein bisschen Blödsinn, habe ich mir alles schon mal durchgelesen, weiß ich, kann ich ihm auch sagen, wie er das machen soll und so. Und dann geht das schon. Datenbank habe ich mir selber ausgedacht, wie das funktionieren soll. So den ganzen Kram, was man halt wissen muss, damit das funktioniert. Das hätte er wahrscheinlich nach etwas Diskussion auch sich was überlegt, aber der wäre halt gleich mit React gekommen. Was sollen wir React machen? Das kann ich. So, nee, geh weg.
Ja,
hau ab.
Klar.
Und das ist schon sehr beeindruckend, was da geht. Und selbst die 80%-Lösung kann man jetzt mal für eine Woche verwenden und dann wegwerfen, nochmal von vorne durchdenken.
Alles besser als Google Docs. Super. Wirklich. Runko.
Ja, Runko. Sehr gut. Kein Link in den Shownotes, weil das ist.
Okay. Ja.
Ja, Leo kann sich immer noch nicht einloggen, weil seine Einladungslinks die ganze Zeit ablaufen.
Genau. Genau.
Was ist denn da für ein Timer gesetzt?
Ich bin noch nicht mal so weit wie Basti, insofern.
Ich mache den neuen Einladungslink. Okay. Vielleicht. Aber vielleicht kannst du auch was picken.
Ja. Ich picke eine Podcast-App, die gar nicht komplett nagelneu ist, die ich irgendwann mal ausprobieren wollte und dann vergessen habe, namens Q. Also wie die Q.
Ja.
Gibt es, glaube ich, seit so ein Jährchen oder ein bisschen mehr, anderthalb Jahren. Keine Ahnung, ungefähr, plus minus. Und ich, ja, irgendwie, ich weiß nicht, ob ich die, nee, ich hatte die, habe die tatsächlich frisch runtergeladen. Das heißt, ich hatte die auch noch nicht mal runtergeladen und dann vergessen, sondern die ist irgendwie, ich hatte vergessen, sogar sie runterzuladen. Auf jeden Fall habe ich die jetzt mal ein bisschen ausprobiert, auch noch nicht allzu viel. Aber es ist ja immer ganz nett, gerade beim Podcast-Client, der halt einfach easy OPML-Dateien importieren kann, ist ja der Aufwand meistens relativ gering, zumindest mal schnell rein seine eigene, wie soll man sagen, Abo-Liste reinzuwerfen, seine eigene Podcast-Liste reinzuwerfen und einfach mal zu schauen, was wie das so läuft und wie das so funktioniert. Und er ist halt, also ich meine, das ist, wer jetzt irgendwie in diesem Podcast-Client-Game ist, wo wirklich 27.000 spezifische Mikrofunktionen integriert sein müssen, der braucht sich Q, glaube ich, nicht groß anzuschauen, weil es halt doch relativ rudimentär ist, was mich normalerweise nicht stört. Im Gegenteil, ich finde das eigentlich ganz angenehm. Ich brauche natürlich so ein paar Basisfunktionen auch, aber solange die abgedeckt sind, ist einfach mal interessant. Also auch wieder die Suche nach Apps, die so ein bisschen Spielplatz für Bedienoberflächen sind, die ist ja, seit es Twitter nicht mehr gibt, verloren gegangen. Und bei Podcasts gibt es eben noch so ganz klein bisschen manchmal den Hauch eines Ansatzes, dass da noch ein bisschen experimentiert wird. Und das finde ich eigentlich immer ganz sympathisch. Alex hatte ja vor noch nicht allzu langer Zeit
Episode 925.
Q gepickt?
Ja.
Ah, das ist gut, dann habe ich da irgendwie offensichtlich schon geistig geschlafen oder war umnachtet, weil das ist, ich hatte mir eigentlich schon gedacht, dass der Q hier auch irgendwann in den Picks schon mal aufgetaucht ist. Ich hatte jetzt eben nicht nachgeschaut. Und ich meinte aber, du hast, worauf ich hinaus wollte, war, wie heißt denn der andere, der dieses U-Icon als...
Das Updates heißt die
Updates. Updates, heißt der wirklich Updates? Ja, okay, ich war mir gerade nicht mehr sicher. Weil der ist ja auch recht schick und interessant. Und da bin ich über was Komisches gestolpert, was ich bis heute nicht ganz eingefangen bekomme. Und zwar bei der weil der mir auch sehr gut gefällt als Client und von der App her. Aber bei der Wiedergabe, ich höre Podcasts auch meistens, die meisten Podcasts höre ich in 1,5x Geschwindigkeit.
Ja.
Und dessen Audio-Wiedergabe ist seltsam, vor allem wenn du mit Kopfhörern oder AirPods, egal, hörst, zumindest für mich, weil der so seltsame, da sind so wie so seltsame Leerstellen drin. Ich kann das nicht gut beschreiben, aber ich weiß, dass ich sozusagen, ich konnte meine Podcasts mit dem nicht hören, weil mich das so unfassbar irritiert hat und weil der sich wirklich bei der Wiedergabe massiv anders anhört als zum Beispiel Castro, den ich ja extrem gewohnt bin und der natürlich so ein paar von Grund auf oder seit Ewigkeiten so ein paar Audiofunktionen, also Stimmen verstärken, Pausen rausschneiden und solche Geschichten hat. Und vielleicht fehlte mir dieses Pausen rausschneiden oder so, weil ich gewohnt bin, dass keine Pausen sind. Und dann kamen bei Updates diese Pausen im Gespräch, trotz der 1,5x. Und dann fühlte sich das wahrscheinlich falsch für mein Gehirn an. Das war ganz faszinierend. Also ich habe da lange gebraucht, um hinterher zu denken, warum die Podcasts so komisch sind. Also ich habe gehört,
warum die Leute aufhören zu sprechen.
Warum halten die sich so komisch und wieso fühlt sich das so seltsam an? Und es fühlte sich einfach verkehrt an. Das war ganz komisch. Ja.
Also soweit ich weiß, machen die original mitgelieferte Audio-Engine benutzen die einfach. Mm, okay. Und die machen nichts an, also das ist ein Schwede, der schneidet da keine Pausen raus.
Ja.
Und wenn du das gewohnt bist, kann ich mir das gut vorstellen. Und manche Leute sagen auch, ohne geht nicht mehr und so weiter.
Ja, ja.
Da gibt es viele solche Aussagen. So ohne Playlisten kommt keine Podcast-App in mein Haus.
Genau,
ohne Sleep-Timer. No-go.
Ja,
ohne
Sleep-Timer CarPlay. Ist für manche essentiell. Ja,
ich möchte auch gar keine Witze machen, doch natürlich. Aber daran gewöhnt sich, glaube ich, auch so das Hörverhalten und so weiter.
Hier die Q-App, die ist von unserem Hörer Eike und der hat dann auch diese Spielwerk-App, die eben Vibe-gecodete Minigames zusammenspielt. Und die Q-App hat er auch selber Vibe-gecodet. Das ist auch so sehr AI-unterstützt, aber da sieht man auch, das kann auch sehr schön werden. Wenn da jemand davor sitzt mit dem entsprechenden Geschmack und das in die richtige Richtung schubst, dann ist das halt nicht Slop, sondern eine gute App.
Du musst halt trotzdem wissen, was du machst unterm Strich. Da ist ja wurscht. Ich meine, das ist ja jetzt die Diskussion auch gewesen bei Spielen. So, soll da irgendwie draufgeschrieben werden, wurde mit KI entwickelt. Ja. Und so, ist das in irgendeiner Form sinnvoll? Also ich meine, irgendwo ist das klar. Ich meine, wir befinden uns ja mitten in dieser tiefen Diskussion darüber. Und natürlich bei Bildern ist, glaube ich, irgendwie offensichtlich im Moment, dass es sinnvoll wäre, in irgendeiner Form das zu kennzeichnen. Dann ist lustig, dass natürlich der Instagram-Dude-Chef Herr Mosseri kam und gesagt hat, hier ist völlig aussichtslos, Slop ist. Wir können nichts mehr machen, einfach so Hände in die Luft. Wir haben damit nichts zu tun, aber wir können auch nichts machen. Und lasst uns einfach alle echten Fotos markieren, weil den Slop, den können wir gar nicht mehr markieren. Da war alles drunter. Da geht, glaube ich, wirklich alles drunter und drüber bei Instagram.
Wie gesagt, auch der Human Slop auf Instagram, der war jetzt auch nicht viel besser. Und so ein Ding, was jetzt bei Bandcamp, also hier ist Musik, Streaming, Künstler, Plattform, Dingsbums, die sagen jetzt raus mit Laser Rodeo. Der ist jetzt Musikslop verboten.
Ja,
das ist
ja
ein Skandal.
Also, aber hast du davon schon was gehört, Basti?
Hast du schon Briefe bekommen?
Ja, mir wurde es natürlich von mehreren Leuten an mich herangetragen, aber die waren ja auch relativ offen mit der Information. Ja, da kam halt ein Mail, sagt, hey, wir schmeißen jetzt übrigens demnächst alle AI-Musik raus und wenn ihr was findet, dann sag mal Bescheid. Und ja. Vor 4 Tagen oder so habe ich dann die Mail bekommen, hey, also das verstößt voll gegen unsere Richtlinien, bis jetzt raus.
Interessant, okay.
Aber haben sie es gefunden?
So schnell?
Ja, sie haben es gefunden, ja. Also ich weiß nicht, bei mir stand es, glaube ich, auch irgendwo drin. Ich habe das ja nicht verheimlicht. Nee, am Anfang habe ich das nicht mit reingeschrieben. Ich habe da relativ schnell Feedback bekommen von jemandem, so, hey, schreib das doch mal rein, habe ich dann gemacht. Und dann stand es da halt drin. Das war auch easy dann zu finden.
Ja, das ist schon, also da bewegen wir uns natürlich in der faszinierenden Zeit gerade, wo sich das alles erstmal austarieren muss, wo wir da hinkommen und was da gekennzeichnet werden sollte und wo es halt sinnvoll und unsinnig ist. Mhm. Ich glaube, also aus meiner Sicht ist zumindest beim Programmieren am wenigsten sinnvoll, das zu kennzeichnen. Bei Kunst, egal jetzt Audio, Foto, Bildwerken und so weiter, ist natürlich extrem sinnvoll in irgendeiner Form, vor allem wenn wir um diese Manipulationsfrage gehen, da haben wir ja jetzt ja auch schon wilde Sachen wieder gesehen. Mhm. Aus den USA. Also da muss man mal sehen natürlich, wo sich das hinentwickelt. Ich weiß nicht so recht, ob es mit Q groß vorangeht. Das letzte Update ist jetzt schon relativ lang her. Weiß nicht, ob das als Projekt irgendwie vorangetrieben wird. Aber ich fand es jetzt nett, dass Alex es zwar schon gepickt hat, aber ich jetzt auch endlich mal dazu kam, das auszuprobieren. Und es ist schon, also Podcast-Apps ist irgendwie, also Podcast-Apps, wäre schön, wenn sich da, wenn Leben in diesem Podcast-Client App-Markt bleibt, würde ich begrüßen, weil die Großen sind natürlich jetzt alle, ich meine, sind sowieso alle auf dem Abo-Modell oder sind wirklich alle auf dem Abo-Modell gewechselt. Wahrscheinlich findet man auch irgendwo einen, der es vielleicht nicht gemacht hat, aber die meisten Großen sind ja natürlich eben umgeschwenkt und wir sehen ja, dass auch Apple Podcast plötzlich angefangen hat, jetzt massiv Zeug zu basteln mit Transkripten und automatischen Kapitelmarken und dem ganzen Krempel. Also,
Ich hatte aus dem Augenwinkel gesehen, dass Netflix jetzt ins Videopodcast-Geschäft einsteigt, aber pass auf, es ist kein Podcast, es ist einfach nur ein Video.
Okay. Ich meine, das kennen wir ja schon, oder? Ja. Dass das Wort Podcast da etwas gedehnter Begriff ist. Der Potter. Mhm. Jetzt haben wir wieder einen Potter aufgenommen.
Ja, das war anstrengend.
Das war ein langer Pott.
Fast das Ende vom Pott heute hier. Ja. Basti kann noch was picken.
Ja, ich schlage so ein bisschen dieselbe Kerbe wie Timo. Und Timo hat ja schon erzählt, dass du jetzt dieses Ding mit Codecs gebaut hast. Und es gibt ja viele verschiedene Varianten von irgendeine AI schreibt Code und es gibt Anti-Gravity von Google, was ziemlich gut ist. Es gibt halt Codecs, was ziemlich gut ist. Und der alte Bekannte ist ja weiterhin Cloud Code. Und Cloud Code ist ja primär aber erstmal eine Applikation, die bei einem auf dem Rechner läuft. Und da kann man ein Modell dahinter legen. Und da kann man jetzt einfach zu Anthropic gehen und sagen, ich werfe da Geld ein und kaufe mir dann irgendeinen Coding-Plan, die sind nicht ganz billig. Und die Alternative ist aber, zu einer Firma zu gehen, die sich Z.AI nennt. Ist meines Wissens eine chinesische Firma, mhm. Die sind jetzt auch irgendwie an die Börse gegangen und so. Und die bieten dir mehr oder weniger das, was das Sonnet-Modell kann von, das ein Modell von Claude kann. Die nennen das GLM. GLM sind jetzt bei Version 4.7, Stand heute. Und das ist ein Modell, das sich halt auch auf Coding spezialisiert hat. Und würde ich sagen, dieselben Ergebnisse liefert wie Claude Code. Oder wie Claude, sorry. Und das kann man einfach in Claude Code reinhängen oder in alles andere, was irgendwie Claude Code kompatibel ist, weil sie haben eine Claude Code kompatible API. Das heißt, man kann sich das dann in verschiedenster Varianten in entweder irgendein Visual Studio Code oder halt, ich habe es bei mir in Claude Code drin, du kannst es in Roo Code, in den Open Code reinstecken, überall kannst du es da reinpacken. Und das Schöne daran ist, dass es viel günstiger ist als Anthropic. Und wenn man zum Beispiel ein Jahr abschließt, habe ich gemacht, ich glaube, ich zahle es für ein Jahr $72. Das ist sehr wenig. Also da gibt es dann noch natürlich Pläne, die mehr kosten, wo du mehr Tokens hast und die dann noch Vision können. Also da kannst du dann auch Bilder hinschieben, die machen dann Erkennung auf diesen Fotos und Zeug und alles Mögliche. Aber so ziemlich alles, was man so haben will, funktioniert da eigentlich ganz nice. Und das ist der erste Schritt davon. Also wenn man sich da zum ersten Mal anmeldet, kriegt man irgendwie 50% Rabatt auf das erste Paket. Ich habe damals halt dann einfach das hier abgeschlossen, weil ich habe das getestet und dann festgestellt, das ist gut. Ich habe irgendeinen Affiliate-Link reingesteckt, wo man nochmal irgendwas umsonst bekommt. Ich habe es nicht genau gesehen, ich habe gesagt, ganz Leute einladen, hier. Aber im Zweifel geht ihr einfach auf zai.com und meldet euch, z.ai und meldet euch dann da an. Aber warum das überhaupt warum ich jetzt nicht sage, nee, geht alle zu Anti-Gravity oder weiß ich nicht was, ist eine zweite Applikation, die da zusammen Hand in Hand mitgeht und das ist Happy Coder. Und Happy Coder ist auch eine Open-Source CLI-Anwendung, die zusammen mit Claude Code spielen kann. Und das ist der völlige Hit, weil es ist zum einen eine CLI-Anwendung, aber zum anderen ist es eine Smartphone-App, die man aus den verschiedensten App-Stores laden kann. Und das heißt, ich starte meine Claude-Session mit Happy, mit dem Befehl Happy, und dann kriege ich halt auch so ein CLI-Interface, in das ich reinhacken kann. Aber ich kann das jetzt auch plötzlich über die damit verbundene App machen. Das heißt, ich kann mein Android oder iPhone mitnehmen, mich auf die Couch legen und mit diesem Command-Line-Interface reden und literally reden, weil ich kann auch einfach reinreden. Ich kann auch Voice-Chat machen und der transkribiert es dann und schiebt es dann in CLI rein und ich kann den, also wenn er irgendwie lange Programmieraufgaben hat, kann ich irgendwo anders sein und kann das auch vom Smartphone aus fernsteuern. Und das ist relativ geil, weil das viel davon ist ja einfach bloß auf ein verdammtes Terminal zu gucken und dann Sachen zu machen und abzuwarten. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du dann testest. Und der ist dann vielleicht nicht mehr so geil auf dem Smartphone, aber so dieses Hin und Her und ich plane Sachen und ich sage ihm noch, was er jetzt nochmal anders machen soll, das geht halt da. Und du musst halt nicht auf lange Antworten warten. Manchmal dauert das einfach, wenn das Ding denkt und denkt und denkt und noch drei Agenten hast, denen du irgendwas beigebracht hast, dann kann sowas einfach dauern. Und das finde ich ziemlich abgefahren, dass sowas geht. Also klar geht sowas, aber ist ein cooles Ding. Mir gefällt es. Braucht man das dringend? Kein Stück. Aber ich finde es saumäßig lustig. Ja, und das war's auch schon.
In die Richtung gibt es viele Sachen, so dass du das irgendwie, dass du mehrere startest, dass du irgendwie vom Smartphone, dass du von sonst wo irgendwie fernsteuerst und so weiter. Ja. Das ist alles recht, deswegen finde ich auch die CLI so interessant, weil das halt so irgendwie überall geht und Leute kaufen sich jetzt irgendwie einen eigenen Mac Mini, wo dann so ein dedizierter Cloudbot für sie selber läuft. Das kann man auch mal anschauen, das ist ganz lustig, sowas. Da geht was, da gibt's.
Ja.
Zum ersten Mal seit Jahren geht da irgendwie was.
Ja, es ist ein fantastisches Spielparadies im Moment vor allem. Das ist schon faszinierend zu sehen. Aber lässt du dann den ZAI, lässt du den dann auf deinen Mac und auf Verzeichnisse los? Oder was?
Auf das Verzeichnis, in dem er drin ist, ja. Also ich gehe halt vorher, ich bin vorher in irgendeinem Verzeichnis. Also ich habe hier irgendein Verzeichnis, das wo mein Code drin liegt und dann sage ich, okay, ich möchte jetzt weiterarbeiten an, weiß ich nicht was, dieser Applikation XY, dann gehe ich in diese Applikation rein, in diesen Ordner rein und starte in diesem Ordner dann den Cloud-Code oder den Happy-Code, je nachdem, wen ich auch immer starten möchte, am Schluss dasselbe Ding und dann kann der da drin rumackern und Sachen machen und mich dann im Zweifel fragen, hey, darf ich das? Und dann sage ich ihm das entweder hier bei mir auf der Kommandozeile sagen, ja, das geht klar, dass du jetzt hier das und das ausführen darfst oder das geht nicht klar oder ich mache das halt über die App. Aber ja, klar, der rennt auf meiner Kiste hier. Mhm. Und wenn man da nicht aufpasst, könnte der Dinge tun. Wir haben das alle schon gehört, was es da für lustige LLM-in-the-middle-Attacken gegeben hat, die gemeine Sachen gemacht haben. Und musst du halt gucken, was du dem Ding dann erlaubst und was nicht. Also ich habe so eine Shortlist von Allowed Commands, die er einfach ausführen darf. Ne? So ein, ich will ein Cat machen, ich will ein LS machen und da ganz Spaß, darfst du alles machen und ein, zwei, drei Sachen darf das Ding auch machen. Und im schlimmsten Fall löscht er mir das Repository. Dann ist das halt im Git drin und dann hole ich mir das wieder da raus.
Ja, das ist ja relativ überschaubar.
Natürlich. Und im Worst-Case macht er mir natürlich die Platte platt und lädt alles irgendwo hin hoch.
Ja.
Klar, kann auch passieren.
Ja.
Deswegen so die Idee, dass du das auf einem separaten Kiste oder in einer VM irgendwo einsperrst, damit es da irgendwie nicht rauskommt. Also das hat natürlich schon Potenzial für irgendwelchen Blödsinn, der passiert.
Ja.
Und die separate Kiste, die muss ja dann wirklich separat sein. Also da muss man sich natürlich überlegen, wie man die aufbaut.
Mhm.
Aber ja, klar. Faszinierendes Zeug.
Ja, gut. Das linke ich. Und dann schauen wir mal, wenn ihr einen total guten anderen Markdown-Outliner kennt, sag mal Bescheid. Weil
ich bin drin.
Ja.
Ich bin drin.
Runko, Beste.
Runko.
Hier, Leo on Mac ist eingeloggt. Yay.
Ja, nicht zu fassen.
Ich habe lange überlegt, was diese ABTL Buttons bedeuten, was man mit denen macht, dann habe ich
es
sofort verstanden.
Das ist
wie die Cappuccino-Taste.
Aha, das ist Alex, das ist Timo, Leo und Basti 5.
Ja. Basti 5 ist am besten.
Okay, gut. Ja. Danke sehr. Guten Abend, gute Nacht. Bis bald.
Auf Wiedersehen.